Zeitenwende im niederländischen Darts. Luke Littler hat keine Probleme mit Christoph Ratajski. Zwei laut eigener Aussage faule Spieler sind im Halbfinale der WM. Einer der beiden sogar schon zum 8. Mal. Die große Analyse der Viertelfinalspiele jetzt bei Checkout.
Hier ist Checkout, der Dartsline.de Podcast. Mit Kevin Schulte und Micha Wattenberg.
Hallo und willkommen, hier ist Checkout, der Dartsline.de Podcast mit der Analysefolge nach WM-Tag 18, aka der Viertelfinaltag. Ich bin Kevin Schulte und grüße zwei Gäste zu einem ganz, ganz vollen Tag mit vier großen Spielen, mit vier Viertelfinals der WM. Erstmal Max Mainz, Darts Universe. Hi, grüß dich.
Ja, herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Hat mich sehr, sehr gefreut. Und großer Tag immer, dieser Viertelfinaltag. Wir haben gerade schon mal ein bisschen im Vorhinein gequatscht, dass jetzt vielleicht nicht ganz die Erwartungen irgendwie erfüllt hat. Aber ich fand es trotzdem, was da für Entscheidungen jetzt auch gefallen sind und so weiter und so fort, war schon geil. Also ich freue mich, dabei zu sein und hab Bock zu reden. Let's go.
Und das Trio vervollständigt. Vincent Hauff grüßt dich, lange Jahre bei der PDC Europe. Letztes Jahr, vor exakt einem Jahr, haben wir uns letztmals gesehen. Also die letzten drei Tage der WM 2025 hast du vor Ort verbracht, diesmal am TV. Wie geht's dir? Wie ist die Lage? Grüß dich.
Wunderschönen guten Abend. Auch vielen Dank von mir für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Mir geht's gut, die Lage ist gut und ich freue mich, dieses Jahr die WM vorm Fernseher zu verfolgen. Nicht ganz so nah dran, aber dafür kriegt man teilweise mehr mit, als wenn man vor Ort ist. Max weiß, wovon ich spreche. Manchmal ist man zu nah dran, wenn man vor Ort ist.
Ja, ist manchmal ein bisschen besser für die Analyse im Nachhinein, ne? Dass man nochmal die einzelnen Darts mitbekommt und nicht ständig hin und her zwischen Medienraum nochmal und dann nochmal da, will nochmal jemand was von einem und dann kriegt man die Hälfte gar nicht mit und auf einmal schon wieder vorbei. Also ich glaube, heute wäre richtig Katastrophe gewesen, weil alles so schnell vorbeiging.
Absolut, auch erste Runde dann mit Vorinterviews, dann läuft die Pressekonferenz, dann ist schon wieder Walk-on, dann ist schon wieder Matchstart. Ich will mich nicht beschweren, es war immer Weltklasse im Ellipelli, da geht die Post ab. Das macht total Spaß, aber teilweise war ich dann abends im Hotelzimmer und habe mir nachts um eins beim Zähneputzen nochmal die Highlights angeschaut, weil man die aus der Perspektive noch gar nicht gesehen hatte.
Ja, mir ging es ein bisschen ähnlich, muss fairerweise sagen. Man hatte jetzt zumindest sehr viel Zeit zwischen den beiden Sessions, weil ja auch schon die erste Session so schnell vorbeiging. Und dann habe ich aber auch diese Zeit nicht nur dazu genutzt, um mir die Spiele nochmal real life anzugucken. Das wäre zeitlich wahrscheinlich möglich gewesen, aber man will dann auch mal ein bisschen was anderes mitbekommen. Und so eine Hotdog-Peitsche muss ja auch vor allen Dingen eines gegessen werden, ne? Also dementsprechend, ich habe die Zeit dann auch ein bisschen anderweitig genutzt zwischen den Sessions, aber ja, wir werden gleich die Spiele analysieren.
Ich wollte gerade fragen, was hat der Ellipelli kulinarisch dieses Jahr zu bieten? Alles wie immer. Was ist dein Go-To-Essen in der Sessionpause?
Alles wie immer, kann man sagen. Mein Go-To-Essen ist und bleibt seit Jahren der Hotdog-Stand, wo man ein relativ gutes Preis-Leistungs-Verhältnis erfährt. Und siehste, ich wollte jetzt noch gucken, ich hatte letztes Jahr auch ein Foto gemacht von den Preisen, ob es tatsächlich ein Pfund teurer geworden ist oder nicht. Also jetzt kostet Hotdog, ist ein sehr großes Hotdog, jetzt nicht so ein Mini-Ding, mit Pommes 15 Pfund, also ist nicht ganz billig. Und ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob es 14 waren im Vorjahr oder ob der Preis zumindest stabil geblieben ist. Aber ansonsten, ja, auch mit Adrian heute noch gesprochen, er war irgendwie, hat sich ein Steak geholt oder irgendwas und war nicht ganz so zufrieden. Deswegen habe ich ihm nochmal nahegelegt, doch einen der beiden letzten Tage zu nutzen, um den Hotdog-Stand aufzusuchen.
Ach, verdammt, den habe ich gar nicht probiert, als ich da war. Ich hatte immer, ich weiß nicht, ob das auch immer noch gibt, so Pommes und oben drauf so Chicken Bites mäßig und noch mit der Soße drüber.
Sehr, sehr gut, Max, ja. Das ist auch mein, auf jeden Fall, Top-Essen oder auch nicht zu unterschätzen, der Halloumi-Käse mit Pommes ist auch gut, wenn man mal keinen Bock auf Fleisch hat. Also die beiden sind bei mir auch ganz oben.
Ich habe ja noch zwei Tage, von daher werde ich sicherlich das eine oder andere dann nochmal ausprobieren und wir gehen dann jetzt in die Analyse der Viertelfinalduelle und das Ganze startete mit dem Spiel zwischen Ryan Searle und Johnny Clayton. Wie wart ihr im Vorfeld so gepolt bei diesem Duell? Searle ohne Satzverlust durchmarschiert, Clayton ja schon so ein paar enge Spiele überstanden und auch ein Spiel weniger bestreiten müssen. Wer war euer Favorit?
Boah. Gute Frage. Also ich hatte dann doch schon ein bisschen, einfach aufgrund des Turnierverlaufs, das ist angesprochen, hatte ich schon ein bisschen Ryan Searle vorne. Hätte ich vor dem Turnier nie gedacht. Also vor dem Turnier hatte ich tatsächlich Clayton im Halbfinale stehen, dass er diesen Weg eben genau so packt. Aber Ryan Searle, also vor allem gegen Schindler glatt durchgegangen, auch danach halt gegen Ben Hurrell ist er ja 4-0 auch durchgegangen. Das war schon sehr überzeugend. Was mir bei Searle halt gefallen hat, im Turnierverlauf einfach das Scoring saß konstant und Tops. Also Tops lief das gesamte Turnier über einfach einwandfrei. Bei Clayton, ich wusste halt nicht, wie er in dieses Spiel geht und wie viel Druck er auch hat. Und deswegen hatte ich da Ryan Searle so ein bisschen vorne. Es war am Ende dann auch wieder ein bisschen wenig Spannung drin, was mir auch wieder gefehlt hat. Aber an sich cooler Rhythmus. Also es hat doch schon irgendwie Spaß gemacht. Und am Ende sollten wir auch recht bald mit Ryan Searle.
Total. Ich denke, alles, was ihr gesagt habt, stimmt natürlich. Und von dem, was man die letzten 2 Wochen oder 3 Wochen jetzt bei der WM gesehen hat, war Ryan Searle auf dem Papier irgendwie der Favorit. Nichtsdestotrotz muss man bei Ryan Searle damit dann auch immer rechnen, dass er auf einmal hier gar nichts mehr zusammenbekommt. Das hatten wir auch schon sehr, sehr oft, dass der Mann bis ins, weiß ich nicht, Achtelfinale, Viertelfinale rasiert und dann wieder dieses eine kein Bock oder keine Lust oder ich, also das ist bei Ryan Searle ja so ein Phänomen. Also der Mann spielt ja öfter mal über 100 und geht dann trotzdem irgendwie sang- und klanglos raus. Und Johnny Clayton ist genau das Gegenteil. Der spielt so ein, wie soll ich sagen, so ein bisschen teilweise unterm Radar ein sehr hohes Niveau, aber jetzt auch nicht so geisteskrank hoch. Und trotzdem ist er dann in solchen Momenten teilweise eben doch da. Aber heute war es mal genau andersrum. Und ja, Ryan Searle hat irgendwie so eine Aggressivität bei dieser WM, die ihm wirklich gut tut. Und der spielt echt gnadenlos. Also das macht richtig Spaß zuzuschauen.
Also ich musste wirklich nach dem ersten Satz so ein bisschen schlucken nach dem Motto, wie soll das weitergehen mit Ryan Searle? Wo soll das noch hinführen? Der gewinnt einen Satz, in dem Johnny Clayton 113 gespielt hat. Klar, die Doppel, die hat dann nur einer getroffen im ganzen Spiel. Auch war das nur Ryan Searle und das hat den Unterschied gemacht. Aber das war ja ein überragender Satz. Der 15. Satzgewinn in Folge. Danach gewinnt er die Sätze 2 und 3 auch souverän. Steht dann nach Lex, glaube ich, 9-2 nach den ersten 3 Durchgängen und eine 17-0 Satzbilanz für Ryan Searle. Obwohl ja im Prinzip Absatz 2 und Absatz 3 wurde es dann noch stärker, sein Scoring ja komplett eingebrochen ist zum ersten Mal im Turnierverlauf. Und trotzdem führt er hier 3-0 und Johnny Clayton kann eigentlich nur dicke Backen machen. Er war auch irgendwie schon, als er zur ersten Satzpause runterging, ich weiß nicht, wie ihr es betrachtet habt, aber wirkte Clayton schon recht ein bisschen angepisst, so nach dem Motto, ne, Mensch, was soll ich denn hier eigentlich machen? Die Doppel kommen nicht, Scoring steht, aber Ryan Searle nimmt alles mit.
Ja, das war irgendwie komisch zu sehen, weil eigentlich, Vincent hat es ja angesprochen, der ist so ein konstanter Spieler. Also der ballert ja die 100er, 140er und mittlerweile ja auch in diesem Jahr auch die 180er so gut rein und Doppel. Da musstest du ja eigentlich noch nie Gedanken machen bei Clayton, weil selbst wenn es mal nicht läuft, dann waren es eben die Doppel. Du konntest dir immer sicher sein, wenn der irgendwie 101 stehen hat, dann spielt er 20, Triple 20, 9, Doppel 16 und es läuft aus dem Nichts. Egal, es kann immer kommen. Aber das war in dem Spiel einfach nicht der Fall. Diese Doppel 16 war dann irgendwie verhext und dann hat Ryan Searle das halt auch gut ausgenutzt, muss man auf der anderen Seite sagen. Aber wenn man jetzt so guckt, war das schon eine enttäuschende Performance von Johnny Clayton, weil er eigentlich genauso ein Spiel bestraft. Du scorest nicht und dann ist Johnny Clayton irgendwie da, weil er irgendwie aus dem Hinterhalt kommt und halt Johnny Clayton Dinge macht. Und das hat er in diesem Spiel halt einfach nicht geschafft und zwar konstant bis zum letzten Satz eigentlich nicht. Ich muss dann im Endeffekt sagen, es war schon eher eine enttäuschende Performance von Johnny Clayton.
Heute war es auf jeden Fall enttäuschend. Ich denke aber grundsätzlich kann Johnny Clayton irgendwie in den Spiegel schauen und sagen, die WM war in Ordnung. Ich glaube, für ihn ist es auch immer, nicht aus so einer bösen Art und Weise, aber für ihn ist es, glaube ich, immer wichtig, vor Gavin Price zu stehen oder allgemein dieses walisische Battle. Es war ja in diesem Video-Prank von der PDC vor der WM auch so dieser Moment, wo sie irgendwie gesagt haben, er ist die Welsh Number 2 und dann wollte er das so korrigiert haben, dass er die walisische Nummer 1 ist. Von dem her, ich glaube, er ist wieder 1 oder 2 Runden sogar weiter als Gavin Price gekommen. Ich denke auch, um so ein bisschen vielleicht vorwegzugreifen, wenn wir später über das Thema noch reden, Premier League sieht, glaube ich, ganz gut aus für Johnny Clayton, weil er auch einfach unfassbar sympathisch ist, ein geiler Zocker ist und ja, natürlich wäre er gern noch weitergekommen, aber heute kann man einfach sagen, okay, Ryan Searle war heute der bessere Spieler und bei mir ist nicht so viel zusammengelaufen.
Gab nur eine Phase im Spiel, wo Clayton sich nochmal richtig rausgezogen hat, nachdem er den ersten Satz gewinnt und gleichzeitig dann eben Searles makellose Bilanz zu Ende ist, ist ja der 5. Satz sehr umkämpft und Johnny Clayton steht auf 72 Punkten Rest im Decider und Searle nimmt dann das High Finish raus, die 111 und das war der absolute Entscheidungsmoment, der vorentscheidende Moment. Danach war eigentlich allen klar, ja, lass Clayton noch mal einen Satz holen. Das hat er auch geschafft, aber hier geht es dann eben nicht erstmals ins Halbfinale. Max, wie hast du die Szene betrachtet? Man hat es ja dann auch irgendwie beiden Spielern angemerkt, dass das total entscheidend war. Und danach war das natürlich auch noch Thema auf der Pressekonferenz. Und da kann es auch keine zwei Meinungen geben für mich. Bei so einer Spieldistanz, ein 4-1 holst du dann in der Regel nicht mehr auf.
Nein, also da hätte schon was richtig Großes passieren müssen und wir haben es auch angesprochen, Johnny Clayton hat jetzt nicht sein Spiel irgendwie abgeliefert, wo man sich jetzt denken konnte, okay, der kommt jetzt nochmal zurück und holt eben diese 4 Sätze in Folge, das wäre zu viel gewesen. Die 111 waren auf jeden Fall der Killer da nochmal, halt geiler Moment. Also es war wahrscheinlich der geilste Moment von Ryan Searle in diesem Spiel. Auch die 125 war, glaube ich, im ersten Satz zum 1-0 von Ryan Searle hat er da gelöscht. Auch genau. Das sind für mich so, also das sind die beiden Signature Finishes, weil er da halt jeweils auch wieder Tops getroffen hat, genau das angesprochene Tops lief. Das hat er in diesen beiden Situationen perfekt gemacht. Und ja, kann man so sagen, da war es dann eigentlich, hatte ich auch das Gefühl, ja, jetzt vorbei.
Ich fand insgesamt, er war der komplettere Spieler. Clayton hatte ja auch wieder alles Clayton-typische dabei. Im zweiten Satz hat er sich dann mal auf 166 gestellt. Das haben manche Spieler drin und manche eben nicht. Und Clayton gehört zu denen, die sich immer wieder solche Klöpse erlauben. Also am Ende, er hatte eben keinen richtig starken Nachmittag. Es war solid, aber das reicht dann eben nicht in einem WM-Viertelfinale. Diese 17-0 Bilanz von Searle zwischenzeitlich. Ich habe mir jetzt gedacht, also kann ich jetzt nicht alles noch durchforsten, dann hätte ich noch Stunden Zeit haben müssen. Und etwaige Statistik-Accounts hatten das jetzt auch noch nicht gebracht. Aber ich kann mir gut vorstellen, wegen dieser ersten Runde, wo ja Searle schon reinsteigen musste und der längeren, der größeren WM, dürfte das der längste Lauf eines Spielers gewesen sein in den letzten Jahren. Zumindest ist mir aufgefallen, also tatsächlich, James Wade hat 2022 auf dem Weg ins Halbfinale nur einen Satz abgegeben, aber der musste auch nur 3 Spiele bestreiten und nicht 5. Eine Runde weniger, eins dann wegen Corona kampflos weitergekommen. Dann haben wir Jamie Lewis 2018, der hat eine Bilanz von 18-3 Sätzen, weil er in Runde 1 First to 2 gegen Kenny Nines spielen musste und dann ergibt sich daraus dieser Wert. Adrian Lewis und Gary Anderson 2016, 16-2 Sätze bis ins Halbfinale. Selbe Bilanz, Barney 2013 und jetzt kommt einer, der mithalten kann, der es noch besser gemacht hat, Phil Taylor 2013, 16-1. Aber also eine 17-0 kann mir keiner geben.
Das ist echt krass. Wo
kriegst du diese Weltklasse-Statistiken her? Das ist ja Gold.
Ich hatte ja viel Zeit in der Zeit zwischen den Sessions und bin da tatsächlich die gesamten letzten Weltmeisterschaften immer weiter nach hinten gegangen, ein Jahr, um dann mal einen Spieler zu finden, der weniger als 2 Sätze auf dem Weg ins Halbfinale abgegeben hat. Und James Wade fand ich irgendwie ein bisschen lame durch diese Besonderheit mit den 3 Spielen.
Ja, aber Weltklasse. Ich dachte, du hast da irgendeine schlaue Seite irgendwie oder ChatGPT. Aber das ist noch Handarbeit. Das ist echter Journalismus.
Man kann ChatGPT und so zumindest noch nicht trauen im Darts bei solchen Sachen. Ist mir schon häufig aufgefallen.
Allgemein auch nicht zu 100%.
Ja, besser ist es.
Ja, das stimmt. Bei Darts hakt es auf jeden Fall teilweise nochmal. Das kann man so sagen. Ich hatte bei The Zone noch gehört, das haben Elmar und Florian gesagt. Ich habe es jetzt nicht mehr ganz im Kopf, ich habe es auch danach nicht mehr recherchiert, aber der Finalrun von Taylor und dann das Finale, was er 6-3 oder 7-3 gegen Dennis Priestley gewonnen hat, da hat er bis zum Finale auch keinen Satz abgegeben, das waren aber kürzere Distanzen und ich weiß nicht, ob du da irgendwas hattest, weil das hatte ich bei The Zone gehört, ich hatte es leider nicht mehr nachverfolgen können, was das war.
So die frühen Taylor-Jahre müsste man nochmal checken, da gab es dann vielleicht auch mal einen längeren Run, kann natürlich sogar sein, er hat ja auch gegen Peter Manley alleine 2-mal ein Finale 7-0 gewonnen, dass er in diesem Zusammenhang auch mal einen längeren Run hatte, aber das erscheint mir schon rekordverdächtig. Wir geben das jetzt auf jeden Fall auch mal allen Hörern mit als Hausaufgabe auf den Weg. Also vielleicht findet ja jemand da noch eine längere Streak, was gewonnene Sätze bei der WM anbetrifft. Ryan Searle, damit apropos Streak, also dieser unfassbare Lauf, katapultiert ihn ja jetzt weit nach oben. Und er selbst schien auch ein bisschen überwältigt damit zu sein, so nach dem Motto, ja, weiß jetzt gar nicht, ob er das jetzt so unbedingt verdient hat, aber ja, it is what it is, ne, mit der neuen Preisgeldverteilung, aber man muss sich schon irgendwie mal irgendwie zwicken. Ryan Searle jetzt ein Top-8-Spieler.
Das ist also schon verrückt, weil Ryan Searle, ja, wie viel haben wir über ihn in diesem Jahr geredet? Wahrscheinlich relativ wenig. Ich glaube, 2 Titel auf der Pro Tour hat er ja gewonnen. European Tour jetzt nicht groß Schlagzeilen geschrieben. Majors eigentlich gar nicht so. Ich habe da jetzt die Statistiken auch nicht gerade parat, aber da ist jetzt auch irgendwie keine große Schlagzeile entstanden.
Zweites Karriere-Halbfinale überhaupt erst seit PC Finals 21 ja, bei Majors.
Das ist auch schon wieder 5 Jahre her, ne? Das ist auch verrückt. Und dann, da muss man ja auch wieder vielleicht mal ein bisschen das Ranking-System hinterfragen. Von jemandem, den wir gar nicht geredet haben, ist jetzt auf einmal die 8 der Welt aus dem Nichts einfach, weil er jetzt bei der WM auf einmal im Halbfinale steht. Kann man auch drüber diskutieren. Aber im Endeffekt, so hat er sich's ja verdient. Finde ich schon krass, dass er jetzt Top 8 ist einfach.
So krass ist der Impact, aber wahrscheinlich auch nur dieses Jahr, weil wir jetzt diesen Switch vom letzten System oder von der letzten Preisgeldstruktur in die neue haben. Aber ich bin voll bei dir. Also das ist, da ist diese Diskussion, die eh schon seit Jahren herrscht, dieses Jahr haut die noch mal heftiger rein, weil wir auf einmal ja doppelte Preisgelder sozusagen haben. Nichtsdestotrotz ist es jetzt auch nicht ein Schocker für mich, dass Ryan Searle auf der 8 steht, weil er ist seit Jahren ein konstant guter Spieler. Er hat halt immer diese Schludrigkeit, die er ja zum Image gemacht hat und die er auch raushängen lässt, zu sagen, eigentlich hat er gar nicht so viel Bock und eigentlich ist ihm auch wurscht, ob er dann irgendwie im Halbfinale rausgeht, hat er immer selber gesagt. Aber per se vom Spielerischen her war der schon immer ein sehr, sehr, sehr starker Spieler. Man müsste sich mal vorstellen, wenn der noch eine mehr Aggressivität und so diese Geilheit aufs Gewinnen, so eine MVG-Einstellung, dass man eigentlich nur zum Turnier fährt, um das Turnier zu gewinnen. Und wenn er sich noch eine Brille holt, dann, glaube ich, haben wir hier vielleicht den Top-3-Spieler, wer weiß.
Also das Thema mit der Sehschwäche hat er jetzt auch nochmal zum ersten Mal so richtig prominent platziert, auch in Bezug auf, dass er da charity-technisch was einsammelt. Es gab da wohl auch, da habe ich jetzt vorher noch nichts mitbekommen gehabt, mit den Kollegen von Viaplay, da dem holländischen Übertragungssender, da gab es eine entsprechende Spendenaktion, die er da irgendwie initiiert hat. Da sind auch schon 15.000 Pfund oder Euro zusammengekommen. Das ist eine coole Sache. Und er hat ja jetzt auch dieses Bühneninterview dafür genutzt, hat ja fast ein bisschen Tränen in den Augen und hat da ja nochmal gesagt, dass er auch da eine Inspiration sein will. Und ja, vor allen Dingen wohl seine Tochter leidet sehr darunter. Das ist ja eine erbliche Krankheit und sein Sohn hat es nicht so stark abbekommen, aber seine Tochter. Und da hat er jetzt auch auf der Pressekonferenz nochmal gesagt, dass die wahrscheinlich dadurch auch nie Auto fahren darf und sowas, ne? Also ja, das ist schon sehr besonders, was Ryan Searle da trotz dieser Sehschwäche dann eben bewerkstelligt. Erstmals WM im Halbfinale und ja, wir werden gleich nochmal über ihn sprechen, wenn es um die Premier League geht. Ich würde sagen, wir gehen ja jetzt aber ins zweite Viertelfinale. Gary Anderson gegen Justin Hood. Max, ich fand, es war irgendwie ein komisches Spiel.
Ja, schon, weil Gary Anderson ist dann doch schon als Favorit reingegangen, ist dann auch gut gestartet. Und dann ist Justin Hood aber auch irgendwie da gewesen in diesen Sätzen, die er gewonnen hat. Aber nur, da war Gary Anderson dann aber nicht am Start, hat wirklich nur seine Sätze dominiert. Ich glaube, du hattest sogar die Statistik gepostet, dass er alle seine Sätze mit 3-0 gewonnen hat. Ne?
Also ja, und nur also 12-0 Leckbilanz in den 4 Anwurfsets und nur 3 Darts auf Doppel zugelassen. Das ist eine Wahnsinnsstatistik.
Es ist schon sehr kurios, also sowas sieht man dann auch relativ selten. Justin Hood, ich finde, bei dem hat man auch schon ein bisschen Nervosität gemerkt. Die hat er zwischendurch wieder abgeschüttelt bekommen, wo er dann ja, er hat ja auch 2 Sätze gewonnen, die waren richtig, richtig stark auch, fand ich. Da hat er sein Scoring gefunden, was ja das ganze Turnier schon sehr stark war. Aber Gary Anderson hat das einfach gut gehandelt, also muss man einfach sagen, aber irgendwie ja trotzdem komisches Spiel, wenig greifbar, aber dann doch relativ deutlich.
Vincent, war das jetzt ein Spiel zu viel für Justin Hood und für diese gesamte Gemengelage rund um ihn? Wir haben es ja schon häufig erlebt, dass irgendwann so ein Run eigentlich dann auch mal abrupt endet und sowas auch diesmal.
Absolut. Also ich hätte sogar gedacht, dass Josh Rock schon eine Nummer zu groß ist. Bis dahin geht man so mit und das ist alles so, wo man sagt, ja doch, das kann alles passieren und das ist so eine klassische Cinderella-Story bei der WM. Josh Rock fand ich dann wirklich krass, also weil ich ihn auch als Dark Horse und als jemand, der wirklich sehr weit kommen kann bei dieser WM gesehen hatte. Trotzdem umso krasser und Hut ab an Justin Hood mit dieser irren Doppelquote dann weitergekommen zu sein. Aber ich muss sagen, Gary dieses Jahr, also Weltklasse ihn so zu sehen, dieser erste Dart, wenn der kommt, das ist, ich meine, da hätte man vor 5 Jahren schon genauso drüber sprechen können und vor 10 Jahren erst recht. Aber wenn er das spielt und dann dieser Blick, ich finde, man sieht an seinem Blick, ob er da ist, ob er konzentriert ist, ob er geil ist auf diesen Sieg, und ich finde, das sieht man dieses Jahr wieder bei Gary Anderson. Der hat dann diesen Tunnelblick, wo man so sieht, okay, und dann Justin Hood. Er hat es am Anfang, finde ich, gut gemacht und hatte auch dieses perfekte Timing, um dann eben im Satzmodus die Sätze zu holen. Aber die letzten drei Sätze wurde er überrollt. Und ich freue mich extrem, dass Gary so gut drauf ist. Und ich hoffe, er kommt ins Finale und wir haben ein richtig geiles Finale mit einem starken Gary Anderson.
Ehrlicherweise, so habe ich das Spiel gesehen, auch wenn es 2-2 stand und Hood da wieder 6 von 9 auf Doppel bewerkstelligt hatte. Also das war auch da wieder eine tolle Zwischenbilanz. Aber er hätte hier mit jeder Doppelquote dieser Welt verloren. Also klar, am Ende hat er die auch noch heruntergeschraubt, aber ja, dann holt er sich vielleicht mal ein Leck. Das war sicherlich dann noch möglich, das eine oder andere. Aber Gary Anderson hat das Spiel von vorn bis hinten diktiert. Und trotzdem, ich glaube, so der nicht so fokussierte Gary Anderson, Max, wie stehst du dazu? Aber ich glaube, der nicht so fokussierte Gary Anderson der letzten Jahre, meistens war es ja nicht so gut wie jetzt, der hätte sich vielleicht auch ein bisschen beeinflussen lassen von so nach 120 zum Satzgewinn von Hood zum 2-2. Aber das ist ja gar nicht der Fall. Das finde ich auch unfassbar beeindruckend jetzt an seiner Leistung bei diesem Turnier.
Ja, das stimmt. Also sonst hat er es ja immer auch ein bisschen witzig genommen und hat nochmal gelacht und dann nochmal hier und da rumgeschickert und dann nochmal zu den Fans gedreht und irgendwie gelacht. Aber das war jetzt tatsächlich nicht so stark der Fall. Natürlich hat er auch ein bisschen Späße gemacht irgendwie mit Justin Hood. Aber der wusste auch schon, also wenn er dann seinen Fuß auch ans Oki getreten hat, dann war auch let's go, jetzt wird geballert. Und das hat er richtig gut hinbekommen, da diese Balance zu halten, dass er nicht irgendwie zu viel, ihm war das wichtig, ihm ist das schon wichtig. Ich habe auch gefühlt, dass er auch einen neuen Data werfen wollte und so. Sowas ist ihm jetzt schon wichtig bei dieser WM, weil er halt auch weiß, da ist jetzt richtig was drin. Und hat sich ja jetzt auch gezeigt, Halbfinale, völlig verdient steht er da und war gar kein leichter Weg. Ich fand, so dieser Fokus, diese Fokusphase, die er hatte, am Ende des Matches, wo er, glaube ich, 81 rausnimmt mit 2 Darts, 98 rausnimmt mit 2 Darts, 121 rausnimmt und dann die 161. 4 richtig gute Checkouts und da wusste man schon, boah, Alter, was ist das jetzt für ein Run? Was der für einen Fokus hat, das ist, muss ich sagen, ist nochmal ein anderer Fokus als die letzten Monate eigentlich auch. Also der kam jetzt zur WM schon wieder, muss man sagen.
Ja, total. Also letztes Jahr hatte er eigentlich eine gute Ausgangslage so vor der WM und dann hat er sich mit dem Holzhacken versaut, ne? Aber jetzt hatte man ihn gar nicht so krass im Fokus, also ich jedenfalls nicht, ne? Man wusste irgendwie, klar ist Gary Anderson, der kann hier ein paar Runden überstehen, aber man hätte gut und gerne auch damit rechnen können, dass der irgendwann so ein Stinkerspiel wieder drin hat. Und wenn man ganz ehrlich ist, ich meine, der kommt ja aus einem 1-2-Satzrückstand gegen Adam Hunt in Runde 1. Ne? Und das war jetzt auch nicht der absolut einfachste Start und hat sich aber jetzt auch sukzessive gesteigert, ist mein Eindruck. Jetzt bin ich gespannt, ob wir noch eine weitere Steigerung sehen.
Jetzt, wo du dieses Adam Hunt-Moment, ich erinnere mich auch gerade, wie ich das Spiel geschaut habe und so dachte, bitte, bitte geh jetzt hier nicht gegen Adam Hunt raus. Was aber auch wieder zeigt, ich hatte das, bevor du das schon gesagt hast, mir so gedacht, Gary Anderson ist so ein Spieler, dem traust du zu, bei der WM in der ersten Runde rauszugehen oder die WM zu gewinnen. Also bei dieser Range hat man wirklich sehr, sehr selten. Aber bei ihm ist wirklich beides möglich. Wenn er Holzhacken geht und keinen Bock in der ersten Runde hat, so ungefähr, dann geht er gegen Adam Hunt raus. Oder wenn er seinen Laserblick hat und sein A-Game spielt und der erste Dart mitten in der Triple 20 steckt, dann schlägt er im Finale vielleicht Luke Littler. Also das ist bei Gary, finde ich, so heftig. Diese Range an das, was einen nicht schocken würde. Also natürlich wäre es ein Schock, wenn er in der ersten Runde rausgeht, aber es wäre dann auch wieder so, dann würde man sagen, ja, er nimmt es halt nicht ernst und er war wieder so. Also das ist bei Gary sehr, sehr interessant.
Ja, absolut. Auch wenn man das Handspiel, das war eigentlich schon so, wo man gesehen hat, der ist angezündet, weil es gab ja auch diese Situation, wo er im Hand zwischen den Sätzen gesagt hat, was hat er da nochmal genau gesagt, so hast du schon lange nicht mehr gespielt oder so. Und das hat Gary Anderson ja richtig angezündet. Satz. Ja, und das braucht er anscheinend irgendwie, ne? Also, dass er so ein bisschen Feuer in sich braucht und nicht dieses ganz lockere, ach, wenn ich jetzt in Runde 1 rausgehe, ja, ey, ich gehe morgen angeln, ist okay, und dann chill ich nochmal und nächstes Jahr, ich trainiere sowieso nicht, alles gut. Nein, der muss schon ein bisschen angezündet sein. Und das ging schon gut los gegen Adam Hunt. Vielleicht hat er so, da wurde das Feuer so ein bisschen gelegt. Danke an Adam Hunt an der Stelle, dass er das gemacht hat.
Du willst neue Darts ausprobieren, hast aber überhaupt keine Lust darauf, direkt viel Geld für ein Set auszugeben, das dir dann am Ende vielleicht überhaupt nicht liegt? dann ist Dartsline.de genau das Richtige für dich. Das ist nämlich Deutschlands erster Dart-Verleih, gegründet schon 2020. Und da kannst du dir dann Darts einfach ausleihen und in Ruhe testen.
Und das Ganze ist sogar richtig günstig. Ab 4,99 Euro bekommst du bereits ein Set für 3 Tage. Wenn du es länger testen willst, überhaupt kein Problem. Du kannst doch einfach auf 5, 7, 10 oder sogar 15 Tage verlängern gegen einen kleinen Aufpreis dann. Besonders cool sind dabei die Rabattcodes. Wenn du 2 Sets leihst, sparst du 15% mit dem Code 2for1, also 2 groß F-O-R-1 und bei 3 oder mehr Sets sogar 25% mit dem Code 3for1.
Auch beim Versand musst du dir keine Sorgen machen, du zahlst die Versandkosten nur einmal und für den Rückversand liegt dann eben direkt ein kostenloses Etikett im Paket. Das ist super unkompliziert und die Auswahl, die kann sich auch sehen lassen bei dartsline.de. Rund 200 verschiedene Modelle, die ständig erneuert werden. Was nicht gut ankommt, das wird einfach aussortiert, so bleibt die Auswahl immer spannend.
Und wenn du möchtest, kannst du dir die Darts sogar gleich mit Zubehör leihen, also mit Shafts und Flights mit dazu. Bei Target Darts kannst du sogar die Spitzenlänge anpassen lassen, länger oder kürzer, ganz wie du willst. Also, wenn du Darts testen willst, ohne Risiko, schau unbedingt vorbei auf dartsline.de. Die Promocodes findest du auch noch einmal in den Shownotes.
Adrian Geiler hat mir übrigens erzählt, er macht ja die Pre-Match-Interviews für DAZN und er hatte dann Gary auch drauf angesprochen, ja, ist doch bestimmt eine coole Sache, dass du hier mit Ryan Searle im Practice stehen kannst. Und ja, da hat dann auch so ein bisschen gegrinst, also hatte Adrian dann auch schon einen guten Eindruck davon, aber ja, das ist irgendwie auch eine besondere Nummer, dass die beiden jetzt in derselben Session gespielt haben. Und ja, wir alle wissen es, die beide sind laut eigener Aussage sehr faul und kümmern sich nicht ganz so viel um den Dartsport, aber sie sind beide einfach unfassbar gut und wenn sie practicen, dann ja meistens zusammen. Dann vielleicht, um dieses ganze Justin Hood-Märchen abzurunden, da würde mich besonders interessieren, was ihr jetzt so von Hood erwartet oder womit ihr rechnet, weil das ist bei mir so zwischen Himmel und Hölle. Ich kann mir vorstellen, dass er wirklich so den nächsten Schritt jetzt macht, dass er jetzt richtig klettert. Das wird er eigentlich zwangsläufig, aber dass er so richtig durchgeht. Oder aber, dass das so ein totales Märchen ist und auch einmalig und eher vielleicht so eine Jamie Lewis 2.0 Geschichte. Ich tendiere eher zu letzterem. Vielleicht liegt das aber auch an dem letzten Eindruck von heute.
Ich weiß nicht, ob er Jamie Lewis 2.0 ist, aber was ich mir vorstellen könnte, ist, dass er Scott Williams 2.0 ist. Mhm. Ein Spieler, der wirklich einen Entertainment-Faktor hat, der auf der Bühne gut funktioniert, der also wirklich uns alle super entertained hat. Wie Scott Williams letztes Jahr fast identisch vom Run her. Ich weiß, nee, Scotty war ja sogar noch eine Runde weiter. Ja. Aber hat dann auch überhaupt das Jahr vorher und das Jahr nachher auf dem Floor und bei den Qualifiern nicht wirklich was gerissen. Ich weiß es nicht, ich würde es mir wünschen, weil ich glaube, Justin Hood auf der Bühne wirklich einfach sehr angenehm zu schauen ist, ein super cooler Charakter auf der Tour, aber wir wissen alle, das Brot- und Buttergeschäft sind halt die Turniere ohne Zuschauer in einer kalten, dunklen Halle in Wigan, wo du abliefern musst, um dann auf der großen Bühne zu spielen. Und das ist super, super schwer zu sagen, weil wenn wir mal ganz ehrlich sind, keiner von uns hatte Justin Hood vor diesem Turnier auch nur ansatzweise auf dem Schirm, denn der war für mich unsichtbar. Das ist so ein 100, sag ich mal, ein Spieler, der nach der 100 kommt und den man irgendwie mal sieht bei Dart Connect, aber dann auch schon ganz schnell wieder vergessen hat.
Er wäre ja nicht mal qualifiziert gewesen nach den alten Qualifikationsregeln. Sagt ja auch einiges aus. Also dementsprechend unterstreicht das, was du gesagt hast, ne, dass er irgendwie ein bisschen unsichtbar ist. Was ich spannend finde an seiner Begründung, die da so ein bisschen mitschwingt für diesen Erfolg. Er hat jetzt gesagt vor kurzem, dass er jetzt richtig viel trainiert habe in den letzten Wochen und dass er das eigentlich gar nicht macht. Und ja, das ist auch wieder so eine Dartsportler-typische Antwort. Auch das habe ich schon total häufig gehört. Jetzt muss man natürlich mal abwarten, ob er dabei bleibt, würde ich an seiner Stelle jetzt irgendwie als Initialzündung sehen, nach dem Motto, einmal trainieren und dann direkt abrocken, das muss ja dann für was gut sein, ne?
Ja, 100%. Also das ist natürlich der richtige Ansatz. Da ist dann immer die Gefahr, dass man es dann zu sehr will. Weißt du, dass er dann wirklich nur noch am Trainingsboard steht und zack, zack, nur noch ballert. Und dann kommt halt, hatte Vincent auch schon angesprochen, die Realität. Dann stehst du auf einmal in der kalten Halle und kriegst da von irgendeinem Nachrücker von der Challenge-Tour, was weiß ich, wer es ist, von Graham Hall, kriegst du auf einmal ein 105er Average um die Ohren geklatscht. Und dann merkst du, ja, das ist nicht die WM-Bühne, hier feiert dich niemand. Und dann kommen ja auch noch die European-Tour-Qualis und so dazu. Ich glaube, da muss er so ein bisschen aufpassen, dass er nicht overshootet, weil dieses Standardgeschäft, dieses Daily Business, Pro Tour, European Tour, Qualifier ja auch erstmal, das ist schon extrem hart. Und da bin ich gespannt. Ich glaube, das ist der nächste Schritt, ganz ehrlich. Also alle denken sich ja wahrscheinlich, oh, jetzt ist er bei Majors dabei oder so. Überhaupt nicht. Also im Endeffekt hat ihm das für die Major Races gar nichts gebracht, weil er ja so oder so über die Pro Tour rein muss. Also das hat ihm überhaupt nichts gebracht für die Major Races. Das ist eigentlich so der nächste Schritt, den ich jetzt von ihm erwarte. European Tour Qualis erstmal jetzt irgendwie stabil hinkriegen, was nach diesen neuen Kriterien nochmal deutlich schwerer ist. Und also das Maximum, was ich von ihm erwarten würde, wäre jetzt ein Pro-Tour-Titel nächstes Jahr. Das wäre so der nächste Schritt. Bisschen European Tour spielen, vielleicht so den Grand Prix Ende des Jahres erreichen, weil er einen Pro-Tour-Titel gewinnt. Und mehr kann man eigentlich nicht von ihm erwarten, weil so random ist das. So random ist dieser Viertelfinale-Einzug. Es ist echt verrückt.
Hättest du gerade Graham Hall gesagt hast, vor 4 Wochen hätte man noch Justin Hood gesagt in dem Moment. Ja. So der Nachrücker von der Challenge-Tour so ungefähr. Aber jetzt ist er quasi der Gejagte.
Machen wir den Haken hinter den Nachmittag damit mit dieser Justin Hood Abschlussanalyse. Erwähnen natürlich nochmal, dass uns die Grimassen begeistert haben, der Pinguinhut, die Geschichte um das China-Restaurant. Da bin ich auch gespannt, ob das jetzt dann auch irgendwann kommt, dieses mobile Ding. Naja, auf jeden Fall gehen wir in die Abendsession rein und es begann ja mit dem heiß ersehnten Auftritt von Luke Littler. Spiel 1 nach dem Arroganzanfall, ich denke, auf dieses Wording kann man sich irgendwie einigen. Gegen Christoph Ratajski, sportlich war das für mich eigentlich eine Nullgeschichte von Anfang an. Also da habe ich nichts drin gesehen und wurde da jetzt auch drin bestätigt. Aber natürlich so, was das ganze Umfeld anbetrifft, was die Reaktion der Fans anbetrifft. Und ich bin dann auch sehr, sehr frühzeitig, früher als sonst, in die Halle gegangen, um mir einen guten Platz zu sichern in der Medien-Area dort, weil ich natürlich sehr interessiert war, wie reagiert die Littler VIP-Box und so, ne? Und das war auch durchaus interessant. Aber erstmal war es ein krasser Moment, als Littler eingespielt wurde mit diesem Sky aufgezeichneten Interview in der Halle und es wirklich einen riesigen Buh-Teppich gab. Ich weiß nicht, wie man das im Fernsehen mitbekommen hat. Man hätte, glaube ich, dann auch Originalkommentar schauen müssen. Auf jeden Fall, es war ein riesiger Buh-Teppich. Und ich dachte, oh Gott, was wird das jetzt hier? Und dann ist Littler auf die Bühne, also Walk-Ons und so. Und ja, da gab es ein bisschen Buhn, ne? Aber das gab es auch beim Polen, ne? Weil es ist dann auch immerhin noch ein Nationenduell gewesen, kein rein englisches. Und Ratajski ist auch das Gegenteil von irgendwie einem Spieler, der Massen mitreißen kann. Und als dann das Spiel begann, beziehungsweise die letzten Practice-Starts, gab es sogar Littler Wonderland-Gesänge. Ja, und dann war im Prinzip das Thema auch so ein bisschen durch und dann hatte die Partie eigentlich gar keinen Reiz mehr. Wenngleich der erste Satz natürlich abgerissen hat. Wie war eure Sicht gerade auf diesen ersten Satz? Denn eigentlich kann man damit ja schon das ganze Spiel erzählen, beziehungsweise einen weiteren Verlauf.
Ja, gute Frage. Bisschen enttäuschend schon, muss man einfach sagen. Also der erste Satz, den hätte ja Ratajski auch gewinnen können. Und also ich glaube, er hätte den ersten Satz gebraucht, damit es noch irgendwie spannend wird. Ich habe nie daran geglaubt, dass er das Match gewinnt, weil dafür hätte er wirklich das Spiel seines Lebens machen müssen. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass Ratajski das schafft und hat er ja auch nicht geschafft. Ja, wenn du Littler halt schlagen willst, dann musst du die Chance nutzen und genau das hat er nicht getan. Und dann geht's halt ganz schnell, 5-0, zack, 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 dann zündet Littler einmal kurz zwischendurch den Turbo, macht's einmal klar, dann wurde es, glaube ich, nochmal, ich glaube, im vierten Satz vielleicht, vierten, fünften, hat er auch nochmal Setups.
Das ist der Satz, wo er 2 Setups liegen lässt. Ich glaube, der zweite war dann innen wirklich so hart, hauchzart am Draht, den habe ich fast drin gesehen, also in der Live-Aufnahme.
Ja, stimmt. Das war der auf der Doppel-8, ne? Da dachte ich auch, der ist drin und der war jetzt Game-Shot, aber dann war es eben nicht so. Ja, aber auch selbst wenn er die beiden Sätze holt, ganz ehrlich, Littler war so meilenweit überlegen. Das Spiel hätte man eigentlich schon fast in die Mittagssession als erstes Spiel machen können, irgendwie so als Warm-up. Also nach mehr hat sich das ehrlich gesagt nicht angefühlt, leider.
hätte man Backstage einfach ausspielen können. So. Ja. Nein, Spaß. Was mir aufgefallen ist, ich fand im ersten Satz, Littler hat schon sehr nervös gewirkt. Gar nicht jetzt wegen des Spiels irgendwie, dass er denkt, oh Gott, der Ratajski wird mir jetzt hier eine Challenge, sondern er war selber, glaube ich, nervös und gespannt, weil er ist schon bothered, auch wenn er gesagt hat, es interessiert ihn nicht. Ich hatte ihn sehr vorsichtig und fragil und er hat so den Blickkontakt gemieden so ein bisschen. Also es war so ein bisschen ein angespannter Luke Littler und vor allem aus dem Aspekt hätte ich es auch extrem interessant gefunden, wenn Ratajski den ersten Satz geholt hätte. Weil wenn dann die ganze Halle ausrastet und dann, es war so ein bisschen so dieses Phänomen Michael van Gerwen gegen den Japaner, gegen Tatsunami, wo sich so eine Dynamik entwickelt, dass der Underdog quasi nur gewinnen kann. Und wenn er dann noch einen zweiten Satz irgendwie holt und dann kommt, ich meine, die Distanz war jetzt eh zu lang, dass da irgendwas passiert. Es wäre natürlich aber interessant gewesen, wie Littler mit diesem Druck dann auch nochmal umgegangen wäre. So war dann nach dem ersten Satz war das Ding ja völlig durch und ungefährdet. Und dann hat es auch wieder Spaß gemacht, ihm zuzuschauen. Ich glaube trotzdem, ob das so schlau war, so dieses Interview. Auf der anderen Seite wurde auch schon wirklich, ja, ich fand es auch nicht korrekt, da auf diesen 18-Jährigen so einzuhacken und ihn so auszubuhen. Das ist halt Ellipelli-Publikum. Also da, sobald du da irgendwie Favorit bist und mal ein paar Spiele dominierst, bist du nicht mehr der Fans-Favorite, weil die Leute wollen Upsets, die Leute wollen Underdogs, die Leute wollen Stories. Völlig absurd, vor 2 Jahren, wir erinnern uns, wie der gefeiert wurde, als wäre er der japanische Qualifikant, damals im Finale gegen Humphries und allgemein, alle sind ausgeflippt, weil der neue Junge am Start war und jetzt ist er schon wie so ein alter Hase. Aber ja, es war wirklich leider kein Spiel, woran man sich in 3 Monaten noch erinnert.
Man erinnert sich, wenn dann, an die 170, ne, zum ersten Satz. Also das müssen wir natürlich auch erwähnen. Der Big Fish, es war nicht irgendwie ein Checkout, ja, sondern der war natürlich stark, richtig krass. Und, ja. Und was er aber dann macht... Aber
selbst der wird verschluckt von diesem Spiel.
Das stimmt, aber was er dann macht, dann hat er ja sehr, sehr exaltiert gejubelt in eine Richtung. Und Adrian hatte ihn im Interview und er hat ihn genau danach gefragt, sag mal, warum genau nach da? Da meinte er, ja, weil da... ein paar deutsche Christoph Ratajski-Gesänge angestimmt haben. Und tatsächlich gab es diese Gesänge aus einem Teil, wirklich ein paar Sekunden lang nur. Und das können auch nicht viele gewesen sein. Aber das ist so sehr im Kopf. Und alleine auch dann, er kann es ja eigentlich nicht wissen, dass es Deutsche sind. Es hätten genauso gut Engländer sein können, theoretisch Polen, Niederländer, was auch immer. Ne? Aber dieses Thema mit den Fans und den Deutschen ist so sehr im Kopf von ihm. Und ich glaube mittlerweile, das ist... Rian van Veen ist sportlich schon, wäre ein sehr, sehr würdiger WM-Finalgegner, aber ansonsten ist für mich der zweite Hauptgegner von Luke Littler oder vielleicht sogar der größere, das Thema Publikum und wie er damit umgeht, weil dieses Spiel war jetzt halt das perfekte Spiel 1 nach diesem Arroganzanfall, nach diesem kleinen Eklat, weil da hast du nichts zu erwarten, ne? Also das ist irgendwie Christoph Ratajski, der nichts anbietet irgendwie und bei nichts mitmacht, aber ein Müll von Rob Cross hat ja schon gereicht irgendwie. Also er erwartet ja scheinbar, dass alle ihn feiern. Und wir hatten jetzt ein Gespräch mit Matt Porter, aus dem wir auch noch ein paar Auszüge dann veröffentlichen werden die nächsten Tage. Und da ging es natürlich auch in der Aktualität darum, wie er das einschätzt und so mit den Buhrufen, bla bla bla. Und da fand ich eine Aussage von Matt Porter relativ krass, weil er meinte, das Publikum aus seiner Sicht ist es eigentlich fast besser geworden, fast fairer geworden als in den vergangenen Jahren. Und er hat so die Gegenfrage gestellt, was würden Sie denn machen, wenn jetzt Ihr Team 11 Meter gegen sich bekommt im Fußballstadion, da ist man dann auch nicht leise hinterm Tor. Ne? Fand ich relativ krass, habe ich so noch nie wahrgenommen. Ne? Aber ja, scheinbar sieht man da kein Problem. Und da wurde auch Littler eher so ein bisschen in die Pflicht genommen, nach dem Motto, er musste halt ein bisschen aufpassen auf seine Worte.
Ja, ich glaube, das ist auch der richtige Ansatz, weil, also du wirst diese Buhrufe erstmal nie, sag ich mal, unterdrückt bekommen und es gehört halt auch ein bisschen dazu. Es ist ja immer dieses Thema Buhen oder Pfeifen. Buhen ist, sag ich mal, okay, ist nicht schön, wollen wir alle nicht, will ich niemanden zu animieren, das ist ganz klar. Und Pfeifen ist halt scheiße, weil du da in den Wurf reinpfeifst und die Konzentration komplett störst. Deswegen da muss ich sagen, kann ich Matt Porter auf jeden Fall verstehen. Ich find's wirklich immer nur unglaublich witzig, von was Luke Littler sich getriggert fühlt, dass er sich wirklich durch diesen einen deutschen Tisch dann getriggert fühlt und dahin jubeln muss mit seinem Big Fish-Jubel. Das ist schon wieder... Und ich finde es auch immer noch witzig, dass ausgerechnet Ricardo Pietrzko der Spieler ist, der am meisten im Kopf drin ist bei Luke Littler. Das kannst du doch keinem erzählen. Finde ich immer noch unglaublich witzig, dass es Ricardo Pietrzko getroffen hat. Ja, da verstehe ich Luke Littler manchmal nicht, aber ich weiß nicht, ob da auch für die Ausrede, sage ich mal, gilt oder ob das gilt. Er ist halt 18 Jahre und muss sich auch noch ein bisschen entwickeln. Aber ja, das wollte ich nur mal kurz dazu sagen.
Und schön für uns, dass es solche Geschichten gibt und dass es eben nicht nur der aalglatte 18-jährige perfekte Dartspieler ist, der einfach jedes Spiel gewinnt, sondern dass auch da dann wieder Geschichten drumherum entstehen, die eben so ein bisschen Ecken und Kanten haben.
Und eine kleine Randgeschichte des Spiels ist, dass Christoph Ratajski 49. Geburtstag gefeiert hat. Also der Mann hat heute zum Geburtstag eine 0-5-Klatsche von Littler bekommen. Aber ja, Littler hat dazu auch gesagt, er kann ja trotzdem zufrieden sein mit dem Turnier. Meinte dann ja erst einmal im Viertelfinale. Ist nicht ganz richtig, aber er wurde auch nicht korrigiert. Ist jetzt schon zum zweiten Mal im Viertelfinale, aber trotzdem auch ein überragendes Turnier von Christoph Ratajski und nach Justin Hood dann auch die zweitgrößte Überraschung des Turniers. Und jetzt gehen wir weg von irgendwelchen Überraschungsviertelfinalisten, sondern gehen auf das absolute Highlightspiel des Abends, was jetzt auch nicht ganz das gehalten hat, was es versprochen hat. Das liegt jetzt nicht am Niveau der beiden, aber es lag an der fehlenden Spannung. Rian van Veen gewinnt 5-1 gegen Luke Humphries. Und ja, was sind so eure ersten Gedanken zu dem Spiel? Also ich muss sagen, ich war dann tendenziell, hatte ich auch gestern in der Folge gesagt, so ein bisschen eher bei Van Veen, aber niemals so klar.
Ich habe auch tatsächlich auf Van Veen getippt vor dem Match. Ich hatte ihn generell tatsächlich nicht so weit im Turnier gesehen, aber ganz ehrlich, die Performances waren grandios. Die Nummer 2 der Welt so abzufertigen, ist schon grandios. Ich habe auf Twitter gelesen, kann man als Performance des Turniers vielleicht einstufen, so gut war das. Am Ende stehen da ein bisschen mehr als 105 Punkte im Average über 6 Sätze gegen die Nummer 2 der Welt, eine 170, die er gecheckt hat. Was haben wir noch für Sets, die er abgeliefert hat? 55% Doppelquote, 1180er. Ganz echt, das liest sich alles unglaublich gut. Also wirklich finde ich ehrlich gesagt wenig Kritikpunkte. Einzige Schwäche, die Van Veen in diesem Spiel hatte, war eigentlich in Satz 2. Der einzige, den Humphries auch gewonnen hat, da hat er nicht sein Gefühl gehabt auf der Triple 20 und hat den Satz dann auch relativ deutlich abgegeben. Aber dass man als einzigen Kritikpunkt einen schwachen Satz einen mittleren Satz hat, das sagt schon vieles aus. Also sehr, sehr überzeugend.
Ja, sehr, sehr überzeugend. Also ich war auch überrascht. Ich hätte tatsächlich auf Humphries getippt. Einfach, weil auch Van Veen für mich noch in der Entwicklung ist und ein WM-Viertelfinale dann nochmal was anderes ist und dann auch die Erfahrung eines Humphries, dachte ich, dass die dann durchkommt. Was ich so krass fand, als ich nach dem Spiel dann nochmal die finalen Statistiken gesehen habe und dann sehe ich, Humphries hat auch 101, 102 im Average gespielt, 35% Doppelquote, also es sah aber halt so aus, als wäre es irgendwie, oder es hat sich, es sah nicht so aus, aber es hat sich angefühlt, als wäre es irgendwie eine 90er-Average, weil er halt so chancenlos war. Nichtsdestotrotz, wenn man dann natürlich drüber nachdenkt, er hatte schon so ein paar Schlüsselmomente, wo er die Dinger dann auch nicht ausgemacht hat. Aber die Van Veen wirklich gnadenlos, bockstark auf die Triple 20, Checkout, immer 2 Darts, 3 Darts, also unglaubliche Leistung. Und der Mann hat wirklich dieses Jahr den nächsten Schritt gemacht. Dieser Gewinn der European Championship, der hat da einiges, und hat ihn nochmal nach vorne katapultiert. Und jetzt ist er einfach die 3 der Welt. Also auch das ist wieder so, vor 4 Monaten, wenn das jemand gesagt hätte, das wäre so, also da, irgendwann vielleicht, aber noch nicht jetzt. Also das ist wirklich krass, aber ja, er ist ein Top, Top, Top Spieler.
Der Mann hat 2023 die Tourkarte geholt und hatte dabei krass. Genauso viele Punkte wie Daniel Klose. Owen Röloffs und war in der Rangliste. Ich hatte mit Adrian, wir hatten uns das, als es 4-1 stand, haben wir uns bei Darts Rankings die alte Tabelle angeschaut. Er war einfach in der Q-School damals hinter Jacques Labre. Also das ist ein absoluter Fiebertraum. Und wie schnell das ging, ich hatte das gar nicht mehr auf dem Schirm, dass er erst seit 23 überhaupt die Tourkarte hat. Aber was für ein kometenhafter Aufstieg. Und vor allen Dingen ist es insofern eine Zeitenwende, als dass er jetzt nach 12, 13 Jahren Michael van Gerven ablöst als Nummer 1 der Niederlande. Und das bedeutet einiges. Und das war ja dann auf der Bühne Thema, natürlich auch auf der Pressekonferenz. Und ja, hat er sich verdient jetzt mit diesem Lauf. Nicht nur der EM-Titel. Ne? Es war ja, also ist ja auch kurios, noch kein European Tour Event gewonnen, aber European Champion geworden. Und es hat sich jetzt so ein bisschen angebahnt, dann auch während des Turniers ging es dann auch irgendwie ihm immer leicht von der Hand. Und was ich hier krass fand, war wieder die Doppelquote. Ne? Also die ist halt astronomisch. Er spielt halt auf die, was die Checks betrifft, spielt er halt ein historisches Jahr. Also da hat es auf ein Jahr betrachtet seit Erfassung der Daten keiner besser gemacht. Und heute hat er das ja im Prinzip genau wieder gematcht. Also gib dem zwei Chancen, zwei Darts auf Doppel, da ist immer einer drin.
Ja.
Das ist wirklich verrückt. Also diese Doppel 16 vor allem auch, wie er die spielt, ist halt grandios. Das hatte ich auch gesehen, ja. Die beste Doppelquote jemals über eine Saison gesehen. Das ist schon extrem beeindruckend. Das hat sich auch so angefühlt. Und dass er das jetzt so gemacht hat, also die Doppel, das ist krass. Ich habe das Gefühl, dass Tops vielleicht seine einzige kleine Schwäche ist. Aber selbst bei Tops war in diesem Match auch so, hat er einfach immer tief angespielt und dann die Doppel 10. Ja, genau, diesen hat er auch so gemacht und dann lief die Doppel 10 halt. Also so kann man es halt auch spielen, ne? Ich wollte noch mal einen Moment hervorheben, war das letzte Leg der Partie. Das waren 11 Data, oder? Habe ich das richtig im Kopf? Das war 96, 180, 180 und dann checkt er 45. Also wirft er auch Back-to-Back 180er am letzten Leg. Also der, so ein unglaubliches Niveau, was er in den Tag legt. Das ist beeindruckend.
Du, Kevin, ich habe mein Weihnachtsgeld weise genutzt und mir gleich eine ganze Ladung neuer Darts gekauft. Jetzt habe ich aber folgendes Problem. Die fliegen hier zu Hause alle nur so lose rum und ich fahre demnächst auf ein Dart-Turnier, möchte meine Darts natürlich irgendwie mitnehmen. Was mache ich denn da?
Du brauchst unbedingt einen Darts-Case oder am besten direkt mehrere für all deine Darts. Und da habe ich eine Idee für dich, NYT Studio. Die produzieren Darts-Cases aus einem 3D-Drucker. Das ist ein Startup mit Produkten eben made in Germany.
Wichtig ist mir aber, dass mein Dartcase nicht so von einer Stange 0815-mäßig aussieht.
Ja, und da ist eben NYT Studio genau das Richtige. Die bringen nämlich personalisierte Dartcases nach den Wünschen ihrer Kunden raus.
Und haben die noch mehr im Sortiment?
Ja, gibt auch Darthalter, auch die personalisiert möglich. Und es gibt einen Weihnachtsbaumanhänger im Shop in Dartboard-Form. Das ist für die was, die nach Weihnachten jetzt ganz frisch schon ans nächste Weihnachten denken.
Grundsätzlich sind alle Produkte von NYT Studio nachhaltig produziert und man findet sie in diversen deutschen Dartshops oder auch auf ihrer Website nytstudio.com, zu deutsch gesprochen nytstudio.com. Und es gibt auch noch einen Rabattcode, der lautet Checkout5. Damit kriegt man 5% Rabatt auf die nächste Bestellung im Shop von NYT Studio. Den Link zum Shop und den Rabattcode findet ihr in den Shownotes.
Ganz kurze Anmerkung noch zu dieser Top-Thematik. Mir ist heute auch nochmal aufgefallen, es ist offensichtlich, aber seine Darts stecken ja quasi sehr, wie sagt man, also nicht so steil im Board, sondern eher so flach. Und das ist dann oft so, dass halt Tops schwierig ist, weil wenn du Tops leicht drüber spielst, ist da halt schon mal dicht, weil da ein Flight ein Drittel des Feldes zumacht. Und das ist dann, ja, dann, aber gut, wenn du dann die Lösung findest und sagst, okay, du spielst es tief an, Doppel 10, Doppel 5 oder halt eben viel Doppel 16, ja, also dann ist das dein gutes Recht sozusagen.
War ja sogar so, als er mit die 80 Punkte da mit noch zwei Darts in der Hand rausnimmt zum EM-Titel, wie hat das gespielt? Eben nicht oben, ne? Nicht Tops oder so, stimmt, für ihn gar keine Variante, sondern Triple 16, ja. Doppel 16. Also macht er dann natürlich schlau. Er weiß, was seine Stärken sind und da bin ich komplett bei euch. Das ist, wenn die größte Achillesferse, aber gut, kann man sich ja auch in den meisten Fällen irgendwie drumherum winden und das hat er hier jetzt auch geschafft. Wir müssen sicherlich auch hier über, also wenn man überhaupt bei einem 5-1 von einer Schlüsselszene sprechen kann, aber würde zumindest sagen, es ist eine richtungweisende Szene und zwar Decider Satz Nummer 3, es steht 1-1 und eben 2-2 in dem Satz und Van Veen lässt dann mal zwei Checkdarts aus. Und zu dem Zeitpunkt war er, glaube ich, bei 60-65% auf die Doppel. Dementsprechend zwei Ausgelassene schlagen schon ins Kontor. Humphreys hat 80 Punkte Rest, aber dann komplett Banane, ne? Also Triple 5 getroffen. Dann zumindest die 15 für den Ausweg Bull und dann trifft er die 2. Also das war die Vollkatastrophe im natürlich wichtigstmöglichen Moment.
Ja, wirklich. Und war ich auch schockiert. Also das war auch, also überhaupt keine Körpersprache und irgendwie gefühlt so weggeworfen. Ich meine, selbst wenn er die 15 trifft, wie will er dann Bullseye treffen, wenn er so, also das war eine richtig schludrige Aufnahme in einem super wichtigen Moment. Da muss ich nochmal die Sinne schärfen. Und auch wie, also ganz, ganz schlecht, wirklich, war ich auch sehr, weil ich erinnere mich noch, ich dachte, ich weiß nicht, ob das Deathlag war oder ein anderes, aber da ist so, ja, wenn er das jetzt holt, dann ist es hier wieder ausgeglichen und dann werden die Karten nochmal neu gemischt, dann steht es, glaube ich, 2-2.
Ja, also wenn er das Leck geholt hätte, hätte er 2-1 geführt in den Sätzen sogar.
Ja, oder so. Also, aber dann so eine Aufnahme, das signalisiert ja auch dem Gegner, dass du heute nicht wirklich da bist.
Ich fand ihn auch generell so ein bisschen bockig irgendwie, so ein bisschen angefressen wirkt er generell auf der Bühne. Ich habe mich auch, ich erinnere mich jetzt an die Szene, 95 Punkte Rest, spielt der Single 19 und will dann Doppel-19 spielen, trifft dann drunter unter die Doppel-19, will dann Doppel-18 spielen, weißt du, auch so scheiß drauf und trifft es auch nicht. Und am Ende stehen da 19 Punkte.
Es ist Van Veen auch einfach unprofessionell in dem Moment, ne?
Ja, genau, das meine ich ja, weil trotz auch Van Veen hat danach gecheckt, aber es gibt auch immer noch die Situation, wo dein Gegner halt mal auslässt. Das kann auch immer passieren. Und dann klaust du dir theoretisch, kann es sein, dass du dir zwei Darts auf Doppel klaust und das in einem WM-Viertelfinale. Das war auch wieder so, Körpersprache war nicht so geil in diesem Spiel bei Luke Humphries, fand ich.
Er war offenbar, das habe ich auch gehört, sehr genervt von diesen Fragen hier, die letzten vier Spiele alle verloren gegen Van Veen und so, ne? Und irgendwie, es wirkte von Anfang an so, als wäre er nicht bereit gewesen, um es mit ihm aufzunehmen, weil er hatte im Prinzip bei 0-1 Satzrückstand oder bei selbst noch bei 1-1, das Spiel ist komplett offen, hat er schon mit dem Kopf geschüttelt irgendwie, wenn er da hinter Van Veen stand. Das hat die Kamera total häufig eingefangen und das ist für mich selten bei einem Luke Humphries, dass er körpersprachlich so viel Negativität reinbringt.
Ja, doch schon. Eigentlich, er hat's immer eigentlich gut im Griff gehabt, fand ich auch, in schwierigen Situationen. Aber tatsächlich die letzten Monate irgendwie war es ein bisschen schlechter und das war irgendwie so gefühlt der Höhepunkt. Ich weiß gar nicht, warum er jetzt so viel Druck da drauf hatte. Ich weiß gar nicht, also wenn du sagst mit diesen Interviewfragen und so, aber hätte ich nicht gedacht, dass das so nah an den Luke Humphries rangeht. Also ja, ist dann auch wieder irgendwie auch wieder eine kleine Enttäuschung.
Ja, musst du auch ein bisschen reifer sein. Obwohl ihr wart euch so einig, deshalb habe ich mich gar nicht getraut reinzugehen.
Hau raus.
Ich habe vor einem Jahr oder so oder allgemein früher habe ich das sehr, sehr kritisiert an Humphries, dass wenn er irgendwie nicht gewinnt oder einen schlechten Tag hat, dass er wirklich sehr schnell so fast so weinerlich wird und dann hinten so immer so mit dem Kopf schüttelt und so.
Hat ein bisschen Michael Smith-mäßig?
Ja, richtig. Hat er heute schon auch ein paar Mal gemacht. Also es kommt schon raus. Obwohl ich es heute deutlich besser fand als früher, weil ich dann ihn oft gesehen habe, also beim Rausziehen der Pfeile war er oft so wieder so Kopf geschüttelt und irgendwas geprabbelt. Aber dann hinten stehend fand ich ihn eigentlich so ein bisschen positiver und stabiler. Und dann hat er mal gegrinst, wenn Van Veen wieder irgendwas Krasses gemacht hat. Also ich muss persönlich sagen, ich habe ihn da auch schon schlimm erlebt. Mich hat das früher richtig aufgeregt, dass er, weil das waren dann so 10 Spiele, hat er komplett dominiert, 105er Average. Und dann hat er einen schlechten Tag. Und dann gefühlt nach 2 Legs oder nach einem Satz fing er dann immer an, wenn er nicht jeder Wurf eine Triple 20 war, schon immer so im Kopf zu schütteln und hinzustehen und wirklich fast so. Das war das Spiel damals gegen Ricardo Pietrzko vor einem oder vor 2 Jahren.
Wo Weltmeisterlauf, ja, dritte Runde, das war vor 2 Jahren, ja.
Genau, und da war er ja quasi kurz vorm Ausscheiden. So, und da hat er hatte Tränen in den Augen. Da war ich mir damals sehr, sehr, sehr sicher. Also, der hatte glasige Augen. Dann hat er es ja noch gedreht, aber da fand ich es extrem und mittlerweile finde ich es ein bisschen besser. Also, es ist aus meiner Sicht sympathischer und nicht mehr, er nimmt es eher jetzt lockerer als dieses verkrampfte, weinerliche, was er früher hatte. Das war mein Eindruck. Aber wenn ihr euch so einig seid, kann auch sein, dass ich das hier irgendwie falsch gesehen habe.
Ich fand, es war heute halt so ein kleiner Rückfall. So habe ich es wahrgenommen nach dem Motto, dass er ein bisschen zu verbissen war. Aber so grundsätzlich, was die Entwicklung anbetrifft, gebe ich dir komplett recht. Was heute anbetrifft, ja, ist auch völlig okay, wenn wir hier agree to disagree mäßig hier dann so auseinandergehen. Auf jeden Fall sind wir uns alle einig, dass Rian Van Veen das Ding hier hochverdient gewinnt, mit 5-1 ins Halbfinale einzieht. Und jetzt müssen wir natürlich ganz kurz darüber sprechen, was uns da jetzt heute erwartet am 2. Januar, Halbfinalabend im Vorgespräch. Max, als wir mal ganz kurz noch off the record gesprochen haben, haben wir schon festgestellt, ja, so die letzten Halbfinalabende, die waren alle nicht so geil. Und Vincent, du kannst auch ein Lied davon singen, du warst letztes Jahr vor Ort. Und ich weiß noch, wie wir uns am Abend noch so irgendwie gesagt haben, boah, irgendwie war es ein bisschen underwhelming. Was gibt es denn jetzt? Wir haben Littler gegen Searle mit einer ganz klaren Ausgangslage und danach haben wir Anderson gegen Rian Van Veen.
Ich hoffe einfach, dass wir mal wieder irgendwelche epischen Halbfinals oder Finals sehen. Es ist jetzt mal wieder an der Zeit, dass man, also letztes Jahr auch selbst das Finale, ich meine, das Finale vor 2 Jahren, Humphries Littler war bockstark, wenn dann auch nicht knapp hinten raus. Aber letztes Jahr war wirklich alles so deutlich und da war, es war gute Starts und aber das war ja Bunting im Halbfinale, der hat sich ja schon beim Walk-On quasi Littler zum Sieg gratuliert.
Ja.
Und ich hoffe wirklich, dass wir dieses Jahr ja irgendwie enge Spiele haben, weil enge Spiele gab es ein paar in der Vorrunde, aber in den Finalrunden hatte Eli Pelli lange keine epischen, knappen Schlachten mehr gesehen. Da hatte ich richtig Bock drauf.
Ja, ich glaube, das hat mir auch schon vorher gesagt. Das letzte richtig geile Halbfinale war eigentlich Gary Anderson gegen Peter Wright. Das war 2022, also dann jetzt morgen 4 Jahre her. Und das ist wirklich das letzte knappe Spiel. Das ist schon ein bisschen hart. Auch da natürlich muss man sagen, das waren halt alles geile Leistungen dann auch immer von den Spielern im Halbfinale. Aber so ein bisschen mehr Spannung wollten wir dann schon haben. Ich habe so leider ein bisschen die Befürchtung, dass es bei Ryan Searle gegen Luke Littler wieder nicht spannend sein könnte. Littler ist natürlich gegen jeden der klare Favorit. Bei Ryan Searle, wenn ich mich jetzt zum Beispiel mal an die Situation erinnere, World Match Play letztes Jahr, also 25, hat er auch gegen Littler gespielt in Runde 1. Und da war Ryan Searle auch einer dieser typischen Spieler, der gesagt hat, jo, nachdem Littler da ein bisschen marschiert ist, hat er nur noch seine Darts ein bisschen weggeworfen, ein bisschen gelacht mit ihm, ein bisschen die tollen Checkouts bewundert und so. Und da habe ich so ein bisschen die Befürchtung, dass er das vielleicht auch wieder macht. Mehr Hoffnung habe ich dann bei Van Veen gegen Anderson. Ich sehe da schon ein geiles Spiel. Ich glaube, das könnte knapp werden und hoffe, dass die beiden performen. Das ist so die Hoffnung, die ich habe, dass das Spiel wird, an das wir uns erinnern bei dieser WM. Oder halt das Finale eigentlich. Also am meisten Hoffnung haben wir, glaube ich, alle fürs Finale. Dann auch spezifisch Littler gegen Van Veen. Darauf hoffe ich dann. Also Van Veen gegen Anderson oder Littler Van Veen, das sind meine beiden Hoffnungen, die ich habe. Ich weiß nicht, wie groß die bei euch sind.
Meine erste Hoffnung auch Littler Van Veen aus sportlicher Sicht. Meine zweite Hoffnung wäre dann also Littler gegen Anderson, weil das Thema Fenster, glaube ich, am interessantesten werden würde. Weil Gary Anderson, klar, es ist ein Schotte in London, aber trotzdem Gary Anderson ist wirklich ein People's Champion, würde ich mal sagen. Und da wird Luke Littler nicht so einfach fantechnisch durchcruisen können, wie ich das zum Beispiel auch in einem Halbfinale sogar noch echt erwarten könnte, weil ich glaube, es ist sportlich zu klar. Ich sehe wirklich Ryan Searle das Spiel auch nicht eng machen. Das würde mich schon überraschen. Und wenn ich jetzt wirklich pessimistisch dran gehe, dann könnte ich mir auch vorstellen, 6-0 Littler, 6-2 Van Veen. Und wir haben denselben Abend wieder wie häufig zuletzt bei Halbfinals.
Also bei Littler Searle stimme ich dir zu. Also das kann halt jetzt wieder dieses eine Spiel sein, wo Searle wieder sich denkt, ja, es ist mir scheißegal, ich bin im Halbfinale, super, ich bin happy.
Dafür spricht, er hat auf der PK wörtlich gesagt, ich erwarte nicht, dass ich gewinne gegen Luke.
Super, super Einstellung.
Ja, komm, dann lassen wir es. Dann könnt ihr es wirklich hinter der Bühne ausspielen. Nein.
Gegenteil von Michael van Gerven, der immer, no, I can only beat myself. When I play my A-game, nobody can beat me. Wo ich mir immer denke, ja, dann spiel's auch gerne mal wieder. Aber ja, Ryan Searle ist wirklich so genügsam. Der will einfach nur seine Miete zahlen und irgendwie ab und zu mal was essen gehen und der Rest ist eigentlich alles gut.
Am Abend war sein Plan, Stranger Things zu gucken, irgendwie die letzte Folge oder so. Ne? Also, es ist ja auch irgendwie einer von uns. Ne? Aber trotzdem, hat ja auch irgendwie recht. Aber trotzdem, das ist halt wirklich so mindset-technisch. Also ich wäre sowas von verwundert und ich lasse mich gerne überraschen. Aber ich glaube nicht daran, dass das hier ein knappes Spiel wird. Sehe ich nicht.
Ich kann es mir auch ganz schwer vorstellen. Also ich meine, Ryan Searle hat eine 92 gespielt. Die Ryan 92 auch mit gutem Timing. Aber das wird gegen Littler nicht reichen. Also der muss da im Scoring mithalten. Und sowas gegen wie die Endphase oder eigentlich schon Mittel- bis Endphase gegen Clayton, das kann er sich nicht erlauben. Ich kann mir auch kein 6-5 vorstellen, kann ich mir niemals vorstellen in Richtung von Littler selbst dann oder ein 6-4, ganz ehrlich, wenn das wird, dann holt Ryan Searle holt 2 Sätze, weil er ein gutes Timing hat, weil er vielleicht auch mal ein hohes Checkout rausnimmt und so, aber ich glaube, mehr kann ich mir da nicht vorstellen. Und bei Van Veen Anderson, ganz ehrlich, ich habe mir heute eigentlich schon das Spiel des Jahres erwartet, Van Veen gegen Humphries, weil ich die so auf einem Niveau gesehen habe. Ich habe 50-50. Ich dachte eigentlich, du kannst es nicht wissen, wer da gewinnt. Das wird ein 5-4. Ich dachte, es wird ein 5-4. Egal ich für auch. Wen. Ja. Dann wird's ein 5-1 und vielleicht wird's morgen auch so für Van Veen, weil ganz ehrlich, 105, das ist nochmal ein Level über Anderson. Es ist nochmal ein Level drüber.
Unterschätzt mir Gary Anderson nicht. Ich habe den lange nicht mehr so gesehen wie bei dieser WM. Ich finde das so geil. Das ist wirklich Gary Anderson in Form, ist ja der geilste Dartspieler, den man sich anschauen kann. Also wirklich mit diesen Darts, mit diesem Setup, auch hinten die Flights, die Schäfte, das sieht alles so fantastisch aus. Es macht so Spaß. Ich sage euch ehrlich, das ist ja ganz oft das Phänomen. Van Veen hat heute wirklich uns alle beeindruckt, irgendwie 100, was war es jetzt am Ende, 105 oder
ja,
107?
Ja, 105.
105er Average. Luke Humphreys, den nicht Haushohen Favorit, aber schon vielleicht den Favoriten besiegt. Und oft ist es ja so, dass die Spieler nach diesen Spielen so ein bisschen, da fällt dann Druck von dir ab, da kriegst du 1000 Schulterklopfer und dass er vielleicht so ein bisschen entspannter in das Spiel geht. Und ein Gary, der hat schon Lunte gerochen, der weiß schon, dass das jetzt für ihn, man kommt nicht so einfach ins Viertelfinale, ins Halbfinale und er ist so unfassbar erfahren. Satzmodus ist auch ganz viel Erfahrung in meinen Augen und die Fans eben, Gary Anderson, wirklich, der wird, jeder Slag wird bejubelt, Van Veen wird sicher ab einem gewissen Punkt vielleicht ausgebuht, ausgepfiffen, was auch immer, dann verliert er vielleicht die Nerven. Also wirklich, ihr redet jetzt schon sehr viel über Van Veens Sieg. Ich kann mir wirklich vorstellen, dass Gary Anderson das Spiel gewinnt.
Ja, danke fürs Gegenhalten. Also du hast auch Argumente geliefert, ne? Ich glaube, ganz wichtig wird sein, Anfangsphase, 2-0 Van Veen oder irgendwie 3-1 ja. Van Veen nach der dritten Pause dann, das halte ich dann für zu viel für Gary Anderson. Aber wenn er irgendwie gut reinkommt, vielleicht irgendwie da auch einen entspannten Anwurfset damit bei hat oder so, wie jetzt gegen Justin Hood, die alle entspannt waren, ja, warum nicht? Und dann muss Van Veen auch mal zeigen, wie er in einem engen Spiel dann auch genau noch diese Doppelquote aufrechterhalten kann. An der Stelle würde ich sagen, machen wir auch da den Haken hinter und werden jetzt auf die Premier League zu sprechen kommen. Denn die wird ja jetzt immer konkreter. Wir müssen jetzt auch nicht mehr lange warten. Auf jeden Fall hat Matt Porter gesagt, es sind keine Änderungen geplant für 2026. Also dieses Thema mit den 10 Spielern scheint auch eben da zumindest für dieses Jahr keines zu sein. Sicher sind natürlich Luke Littler, Luke Humphreys, Rian Van Veen jetzt auch nochmal in Stein gemeißelt. Michael van Gerven, auch wenn er jetzt dann nur noch die 5 sein sollte, das ist völlig egal, wird natürlich eine Einladung bekommen. Und ja, dann haben wir überhaupt noch irgendeinen sicheren oder ist dahinter alles mehr oder weniger verhandelbar, Stand jetzt? Wie seht ihr das?
Also rein von den Fakten her ist alles verhandelbar. Ich meine, jeder hat jetzt wieder so seine quasi vier weiteren Spieler. Für mich ist Johnny Clayton dabei, weil er jetzt keine schlechte WM gespielt hat. Die war solide bis gut. Platz 5 der Welt hat dann auch schon immer noch so einen kleinen Bonus, weil da musst du eigentlich Argumente dagegen finden. Also da musst du sagen, okay, ist er in der ersten Runde rausgeflogen oder spielt er die letzten 6 Monate total daneben? Also ich kann mir wirklich
nicht vorstellen. Du musst halt James Wade sein, wahrscheinlich, ne?
Ja, oder so, genau. Oder genau, oder James Wade oder allgemein keinen Bock haben auf Premier League. Aber er ist ein Publikumsliebling. Er ist, also es spricht alles für Johnny Clayton. Und dann, ich habe ja heute so ein bisschen die Hoffnung gehabt nach dem Interview in der Pressekonferenz, dass Gary vielleicht nochmal Bock hat, weil rein vom Namen, wenn es jetzt gar nicht mehr drum ginge, hat er Bock oder hat er keinen Bock, ist Gary Anderson für mich zu 100% dabei. Also muss für mich sein, er entscheidet es am Ende des Tages. Und wer für mich auch eigentlich safe war, bis dann diese Niederlage gegen Justin Hood kam, war Josh Rock. Und ich kann mir aber vorstellen, dass er trotzdem den Spot dieses Jahr bekommt. Jetzt habe ich hier quasi meine Top 4 fast schon erzählt. Geht ihr gerne mal rein, was ihr dazu meint oder was eure Picks sind. Meinen vierten Pick halte ich noch geheim.
Wer war denn, wen hattest du jetzt? Clayton?
Clayton Anderson Rock
plus Top 4. Okay, den vierten hättest du noch verdeckt. Ja, alles klar. Clayton würde ich auf jeden Fall mitgeben. Also ich glaube, da kommt man schwer gegen an, die Argumente. Hast du gesagt, da wird schwer, Argumente gegen zu finden. Plus, wenn man auf das Jahr guckt, 3 Major-Halbfinals, 1 Major-Finale. Plus, man weiß eigentlich, er wird ein kompetitiver Spieler sein, der Spaß macht, hat einen guten Rhythmus. Also jedes Mal, wenn er in der Premier League war, hat er auch performt. Ich glaube, ist jedes Mal auch in die Playoffs gekommen, einmal ja sogar gewonnen. Da weiß man, du kriegst einen guten Premier League-Spieler. Da kriegst du einfach ein gutes Rundumpaket. Also Clayton ist für mich eigentlich auch nicht verhandelbar. Wäre schon ein kleiner Skandal, wenn er nicht dabei ist. Dahinter, Gary Anderson hat ja auch wieder gesagt, das Reisen will er nicht machen. Deswegen, ich lasse den tatsächlich mal raus.
Ja, es war heute wieder deutlich defensiver als nach seinem Achtelfinalsieg tatsächlich. Habe ich es auch so wahrgenommen.
Okay.
Schwierig.
Ja, weil eigentlich, er steht im Halbfinale mit dem Finale, ist er dann hundertprozentig mit dabei, also, wenn er wollte.
Ich würde auch sagen, also wenn es nicht Gary Anderson wäre, also, oder sagen wir so, wenn das Gary Anderson vor 5 Jahren wäre, als das noch nicht so verhandelbar war und als er das dann, wenn er nominiert wurde, gespielt hat, dann wäre er jetzt auch schon safe für meine Begriffe, weil er ist unfassbar beliebt. Wenn er im Finale steht, boah, dann, ich kann mir halt ein bisschen vorstellen, dass er sich vielleicht denkt, so nach dem Motto, weshalb er auch immer auf das Reisen rekurriert, er könnte sich ja auch sagen, ich spiele einfach gar keine Proto mehr, wirklich gar nichts. Dann ist das ja vielleicht am Ende sogar chilliger, wenn du nur diese 2 Tage Premier League, also Medientag plus dann eben Anreise und so und dann eben reinen Spieltag hast und dann auch konsequent sagst als Gary Anderson, ich meine, er hat auch in den letzten Jahren, seitdem er wieder European Tour spielt, hat er auch nur 4, 5 Turniere im Jahr mitgemacht. Dann lass ihn doch einfach dann später im Jahr, wenn die Premier League vorbei ist, da noch ein paar European Tours mitnehmen. Dann ist er für die EM qualifiziert. Auf die PC Finals, das spielt er dann halt nur in der zweiten Jahreshälfte, wenn er Bock hat. Dann kann ich mir sogar vorstellen, dass das sogar für ihn ganz, ganz cool wirken könnte.
Das ist eigentlich sehr entspannt. Sagen wir, er kommt ins Finale, hat er 800.000 Pfund, ist die 3 der Welt. Also das ist ja das Ding. Wenn du diese großen Batzen holst, vor allem bei der WM, dann kannst du halt auch Turniere auslassen. Du hast es gesagt, dann lässt er halt die Hälfte der Pro Tour aus, European Tour, lässt er halt auch die Hälfte aus oder 3/4 oder ganz ehrlich, spielt nur 2 Turniere. Und wenn er für die European Championship nicht qualifiziert ist, ja, so what? Das Preisgeld, die 20.000, die er sich da vielleicht abholt, wenn er 1, 2 Runden weiterkommt, pfeifst du drauf, ganz ehrlich. Dann nimmst du lieber das Geld mit, was du die Premier League halt, was du durch die Premier League holst. Geht halt nicht in die Rangliste, aber ganz ehrlich, ich würde es ihm fast sogar raten aus Zeitmanagement-Sicht und auch aus finanzieller Sicht. Das lohnt sich eigentlich beides, ganz ehrlich. Er soll es mal machen. Und wenn ich ihn halt nicht auf der Pro Tour und European Tour sehe, gibt auch Schlimmeres, sag ich mal. Also ich würde es ihm schon fast raten, das zu machen. Wenn ich sein Manager wäre, dann würde ich mal immer ein bisschen Feuer unterm Hintern machen. Die Fans wollen das sehen. Also Gary Anderson wäre schön, wenn er dabei ist, ja.
Ach Kevin, du weißt, ich schätze deinen Rat immer sehr und den brauche ich jetzt gerade auch einfach mal. Aktuell am Dartboard, es läuft wirklich gar nichts bei mir. Ich hatte meinen sportlichen Höhepunkt im letzten Jahr, wie du weißt, als ich die 2 Euro Preisgeld bei der Next Gen eingespielt habe. Ja, und jetzt stehe ich hier wie ein Trainingsweltmeister am Dartboard und es läuft gar nichts mehr. Selbst die Darts in meiner Hand fühlen sich einfach falsch an.
Ja, das klingt nicht gut. Dann würde ich sagen, du solltest mal den Peter Wright Way of Life probieren und zwar einfach mal neue Darts testen. Wie wär's damit?
Na, Kevin, du hast mir wohl nicht zugehört. Ich habe 2 Euro Preisgeld eingespielt. Ich kann mir doch jetzt nicht einfach ein neues Set Darts kaufen. Das geht doch nicht.
Ja, mit 2 Euro Preisgeld, ja, du kannst jetzt nicht die größten Sprünge machen, verstehe ich, aber da habe ich einen sehr guten Tipp für dich und zwar solltest du mal vorbeischauen auf dartsleihen.de, denn dort musst du Darts nicht kaufen, sondern kannst sie einfach leihen.
Wie, leihen? Also ich habe die dann einfach für ein paar Tage und, das musst du mir mal kurz erklären hier.
Ja, ganz genau. Du bist auf dem richtigen Weg. Genauso ist es nämlich. Für 3 Tage zahlst du pro Set 4,99 Euro. Kannst auch auf 5, 7, 10 oder 15 Tage verlängern, wenn du mehr Trainingszeit mit den Darts brauchst. Du kannst auch mehrere Sets ausleihen und dann parallel mit verschiedenen Darts dort trainieren. Kriegst dafür auch ein bisschen Rabatt. Dazu gibt es Rabattcodes hier in der Folgenbeschreibung. Und dann findest du vielleicht den Weg zu alter Stärke.
Ja, ich glaube, ich probiere so viel aus. Ich mache gleich das ganze Sortiment leer. 200 Sets gibt es dort auf dartsline.de. Dein Partner, um neue Darts auszuprobieren, ohne viel Geld auszugeben. Alle Infos gibt's auch nochmal in den Shownotes.
Also, Gary Anderson, also ich habe jetzt schon ein bisschen vorweggenommen. Ich kann mir vorstellen, dass das irgendwie ein Szenario gibt, in dem er dabei ist. Ob bei Halbfinalniederlage, das weiß ich nicht. Aber, also ich wäre bei Clayton auch dabei. Ich wäre bei Rock auch dabei. Ich glaube, er bringt einfach genug Frische rein. Ja, er verliert 4-0, hat sich jetzt aber auch trotzdem irgendwie was, ein trotzdem sympathischer Auftritt. Also ich finde das ja selten geil, wenn Spieler so abschenken, aber irgendwie, er hat ja zumindest dann jetzt nicht die Darts weggeworfen oder so und es war jetzt auch 1 von 1000, ne, so ein Spiel, was Hutter hatte. Mhm. Und er hat ansonsten gar nicht mal so die krassen Ergebnisse bei Major-Bühnen. Es war jetzt auch nie schlecht, aber stand jetzt in keinem großen Finale. Aber ja, ich meine, die Premier League gastiert auch immer in Belfast. Nochmal ein schönes Heimspiel. Rock ist auch ein Fanliebling, kann man machen. Dann bin ich tatsächlich bei Gervin Price. Ich glaube, an dem wird man nicht vorbeikommen, weil er einfach ein besonderer Spieler ist. Das ist so diese Klasse, wie damals Barney, als er mitgenommen wurde, obwohl er unter ferner Liefen war. MVG entscheidet auch selbst, ob er dabei ist oder nicht. Peter Wright, da hat man das lange gemacht und dagegen ist ja jetzt der Downfall in Anführungsstrichen von Gervin Price eigentlich nur bezogen auf
ja, jetzt dieses Turnier, was einfach Grütze war, ansonsten war es jetzt auch nicht so verkehrt. Ja, das wären dann meine 7 Namen und dann hätten wir eben Anderson wäre ein Fragezeichen und ansonsten Bunting. Aber ich glaube, für mich ist Stephen Bunting der größte Wackelkandidat.
Bin ich voll bei dir. Ich hätte jetzt auch Price als vierten Pick gehabt und Bunting wäre quasi der Einwechselspieler für Gary Anderson.
Ja, ich hätte vielleicht noch einen anderen Einwechselspieler. Das habe ich ja so ein bisschen meine Propaganda gefahren, sage ich mal, für ihn, für Danny Noppert, der ein tolles Jahr spielt. Wenn er dieses Match gegen Justin Hood gewinnt, dann ist er ein heißer Kandidat, weil das hat die Leute bewegt. Das hat die Leute wirklich bewegt. Zum ersten Mal hat Danny Noppert die Leute wirklich angesprochen, weil da hat er so geil performt. Wenn er das gewinnt, ist ein Kandidat, so fällt er wahrscheinlich hinten runter. Ich würde ihn gerne mitnehmen. Ja, einfach nur aus meiner Sicht. Ich weiß, du schüttelst den Kopf hier,
Vincent. Sätze, die keiner sagt. Danny Noppert würde ich gerne in die Premier League mitnehmen. Das ist wirklich, da kann man Werbepause machen, während er spielt. Wenn du picken würdest, würdest du Peter Wachuria auch mitnehmen. Also du hast die Hot Takes heute am Start.
Aber den würde ich
eher mitnehmen als Danny Noppert. Also wirklich. Da können wir auch Krzysztof Ratajski mitnehmen, wenn wir Danny Noppert mitnehmen.
Ach komm. Also hast du mal die Entwicklung in diesem Jahr von Danny Noppert gesehen? Hast du mal gesehen, wie der gezockt hat?
Ja, doch. Ja, ich übertreibe auch ein bisschen. Ja. Ich mache Spaß. Aber zum Premier, der darf gerne mal eine European Tour spielen.
Spaß. Also der Danny Noppert Hate ist krass.
Premier League ist für mich was anderes. Tut mir leid, er auch nicht.
Der Mann hat 4 Major-Halbfinals gespielt in diesem Jahr.
Ja, ich weiß. Er könnte ja wirklich. Bei dem ist es so, wenn der Weltmeister würde, würde ich da immer noch Argumente dagegen finden.
Schade.
Ich bin auch Hater, aber ein bisschen gerade, muss ich sagen. Total netter Kerl, wirklich. Super, super, super sympathisch, bodenständig. Aber das ist genau das Problem wahrscheinlich.
So Kevin, auf welche Seite schlägst du dich? Wo bist du eher?
Ich gehe jetzt mal hier rein in den Ring, ne, und schlichte mal ein bisschen. Danny Noppert und die Bilanz. Also wenn es ein normaler Spieler wäre, der wirklich nicht so langweilig wäre, wäre das ja gar keine Frage, dass Danny Noppert da wäre. Aber ich gebe dir, Max, auch den Punkt, dass ich bei dem Hood-Match, und ich habe auch mit Micha drüber gesprochen, er schrieb mir dann so irgendwie, er spürt richtig was bei Danny Noppert mittlerweile.
Ja.
Und da dachte ich mir, kann ich jetzt mal leaken, auch aus dem Chat mit Micha, habe ich gesagt, ja, okay, das ist mir jetzt schon wieder ein Schritt zu weit. Aber ich sehe natürlich, dass er hat ja irgendwie was Beamtenhaftiges, was dann auch schon wieder so langweilig ist, dass schon fast wieder cool ist, weil er so unglaublich gut ist. Christoph Ratajski hat halt nicht so dieses, also Christoph Ratajski spielt auf der Bühne keine 106. Das würde ich sagen, ist so der Unterschied, ne?
Ja.
Aber das kann ja Noppert und er kann eben auch mit allen mithalten. Ich glaube aber, um das kurz zu machen, er hätte in die Top 4 gemusst, die PDC dann eben nicht mehr an ihm vorbeikommen lassen zu können. Also das ist für mich einfach der Fall, weil die Lex James Wade zeigt es doch. Also da sind es dann auch nochmal ähnliche oder andere Gründe oder viele Gründe, die dann eben damals dafür sprachen, ihn, obwohl er Fünfter war, glaube ich, nicht mitzunehmen. Und ich glaube, das ist das, was Noppert das Genick bricht. Wahrscheinlich hätte er, wenn er Hood schlägt, dann wäre er wahrscheinlich noch im Turnier gewesen. Und dann hätte er sich nach vorne gespielt. Aber es tut mir auch ein bisschen leid für den. Ne? Und deswegen möchte ich da auch sagen, hier, Vincent, du wirst nicht der Einzige sein, der es so sieht. Und ich glaube sogar, dass es bei der PDC, wenn die untereinander sprechen, wird die Tonalität eine ähnliche sein.
Leider. Aber Freunde, erinnert euch an meine Worte, Premier League 2027, Danny Noppert ist dabei. Als Top-4-Spieler. Ist mir egal, ob ihr ihn langweilig findet.
Ehrlich gesagt, wenn wir auf dieses Jahr zurückblicken, wer sind denn die 4 Namen des Jahres sportlich gesehen? Littler natürlich, Van Veen, egal wie jetzt die WM ausgeht. Dann würde ich Humphreys auch nennen, fast jedes Major-Finale erreicht, auch wenn er jetzt fast jedes verloren hat. Und dann ist es für mich fast Noppert. Weil das ist ja eine geisteskrank gute Bilanz, ne, diese ganzen Halbfinals erreicht zu haben. Mhm.
Titel fehlt halt, ne, bei ihm. Das ist auch ein großes Manko irgendwie.
Aber mittlerweile geht ja eh jeder Titel an Luke Littler. Also von daher fehlt ein Titel bei jedem.
Ja, das stimmt auch.
Aber wenn man es sportlich vergleicht mit einem Gervin Price zum Beispiel, da müssen wir gar nicht drüber reden.
Ja, genau, aber das ist genau das Thema. Also ich bin sportlich voll bei euch, aber wie gesagt, Gervin Price, ich bin ja nichts kein Gervin Price-Fan, aber der gibt einem halt was. Der gibt einem was. Da kann man dagegen sein, da kann man dafür sein. Aber Danny Noppert, der berührt mich nicht. Also da ist keine Aura vorhanden. Aber das ist ja auch völlig in Ordnung. Aber Max schläft in Danny Noppert Bettwäsche schon seit mehreren Jahren. Und da hat er investiert und der muss unbedingt irgendwann mal dabei sein. Und dann.
SC Heerenveen Bettwäsche. So ist es.
Exakt.
Naja, ich werfe zum Abschluss nochmal zwei Namen rein, die müssen wir jetzt aber auch nicht diskutieren. Also Nathan Espedal ist vielleicht dann noch irgendwie so ein Name. Ich glaube, mittlerweile sind zu viele andere, die da irgendwie dann diesmal ihm den Platz klauen werden, nachdem er letztes Jahr auch schon Glück gehabt hat.
Ja, genau.
Das reicht dann nicht.
Exakt.
Und dann natürlich, Chronistenpflicht halber, Ryan Searle, wenn er gegen Littler gewinnt, ist er in der Premier League. Punkt.
Dann ist er Top 4. Dann kommen wir nicht mehr drum herum.
Also, ja, das ist klar, aber das sehe ich nicht tatsächlich.
Aber es ist eine Möglichkeit, ja.
Genau, aber es ist eine theoretische Option. Und ja, wer auf jeden Fall nicht dabei sein wird, ist der Name, der jetzt auch noch von uns besprochen werden muss, und zwar Martin Schindler, denn da gibt es jetzt auch noch eine neue Entwicklung. Er hat sich 5 Stunden vor dem Ende des Jahres 2025 in einer langen Story zu Wort gemeldet und hat lang und breit nochmal erklärt, warum er Sport1 keine Interviews gegeben hat. Janni war ja bei mir schon im Podcast zu Gast und da hatte ich mit ihm schon sehr lange drüber gesprochen. Deswegen, da hat er ja im Prinzip die Erklärung auch schon geliefert. Jetzt kam die auch von Martin. Ich finde es eher gut, dass er sich äußert. Nein, ich finde es gut, dass er sich äußert, dass er sich erklärt hat. Und trotzdem sage ich, wenn er gut beraten gewesen wäre, hätte er sich jetzt nicht mehr geäußert. Weil jetzt war das Thema eigentlich auch schon wieder durch, ist so mein Eindruck.
Ja, doch, kann man so sehen. Aber ja, wobei, aber als das Thema da war, war halt auch WM und da kann ich dann verstehen, dass er den Fokus darauf haben will. Und dann die Tage danach ist ja auch nochmal so ein bisschen aufkochen und so weiter und so fort. Und dann erstmal ein paar Tage Ruhe, man ist zu Hause angekommen, hat wieder Weihnachten verbracht mit der Familie. Nee, das war, glaube ich, danach, ne? Er war ja nach Weihnachten noch dabei. War Weihnachten gar nicht dazwischen, habe ich Mist gelabert. Aber dass er das einfach so ein paar Tage hat sacken lassen und irgendwie auch als Jahresabschluss. Das heißt, er hat es im letzten Jahr gelassen. Das ist ein Thema aus dem letzten Jahr. Und das finde ich
auch gut. Hat er auch so anmoderiert. Das fand ich auch ganz, ganz gut, ja.
Ja. Und dass er das dann so abschließt, ist okay. Und die Begründung verstehe ich auch. Wichtigste für mich aus dem Statement ist so, was glaube ich auch für die Zuschauer so das Wichtigste ist, dass er kein Problem mit einem Basti Schwele hat, kein Problem mit einem Robert Marjanovic hat, kein Problem Katharina Kleinfeld, Philipp Rycinski, Jana Wosnitzer, wer da alles noch rumturnt. Mit denen hat er alles kein Problem. Problem sind diese Artikel, die da auf Facebook geteilt werden mit Clickbait.
Ich muss sagen, da halte ich dagegen. Ich verstehe es allenfalls in Teilen. Und habe das ja auch schon mit Janni, ich denke, es ist klar geworden, dass wir da auch unterschiedliche Positionen hatten. Ich fand das Gespräch trotzdem sehr, sehr gut und wertvoll. Fand super, dass Janni das gemacht hat. Und da habe ich ja auch in ein paar Punkten eben ein bisschen Kontra gegeben, weil ich manches eben nicht verstehe. Und das geht mir jetzt auch weiterhin so. Also konkret dieser Artikel mit, wo es darum ging, an Respektlosigkeit nicht zu überbieten. Und dann wurde damit Littler verwoben. 100% geht nicht und das ist eine journalistische Fehlleistung in Kombination mit dieser Social-Media-Aufmachung. Also das ist da das Problem, hat er auch so, den Punkt gebe ich ihm zu 100%. Diese Heldengeschichte, da bin ich sogar schon fast wieder ein bisschen zwiegespalten, weil die Aufmachung ist natürlich boulevardesk. Ich sag mal so, ich glaube, dann müsste man eigentlich auch sehr viele Bildschlagzeilen mal irgendwie auf den Äther legen. Da wäre es wahrscheinlich dann so gelaufen, Martin Schindler will zum Helden werden, Komma für Punkt, 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 lesen Sie mehr mit Bild Plus. Ob sowas dann besser ist, ne? Aber so läuft's ja. Und wo ich dann wirklich raus war, und das ist auch der Punkt, wo ich es 0,0 verstehe, wirklich 0,0, ist, dass er sagt, ihn stören Begriffe wie deklassiert, chancenlos nennt er. Sorry, das ist ganz normaler Sportjournalismus. Und dann werden 2 Screenshots in dieser Story geteilt mit einem Titel Böse Klatsche für Hopp. Max Hopp erlebt bei den UK Open ein Match zum Vergessen. Da habe ich mir nochmal angeschaut. Ich hatte ja irgendwas in Erinnerung, erste Runde raus. 0-6 mit einem 78er, 79er Average gegen Sean Fox. 0-6. Was ist das, wenn keine böse Klatsche? Dann Ricardo Pietrezco, also Pikachu kassiert klare Pleite. Das war der Header. Mit der Überschrift Schade, Punkt, Punkt, Punkt. Es war ein Spiel auf der European Tour, 1-6 verloren, 2. Runde gegen Chris Dobie. Wo ist das Problem?
Nee, das ist wirklich nicht problematisch. Es war früher, war es wirklich so, dass keine Ahnung, Gabriel Clemens in der dritten Runde gegen Gervin Price rausgeflogen ist und dann hieß es Blamage für deutschen Dartsstar. So, und das war früher wirklich Sport 1. Aber das war vor 3 Jahren komischerweise, auch als ich noch bei der PDC Europe war, war das schon immer ein Thema. Und da wurden auch mal Gespräche mit Sport 1 und der Online-Redaktion geführt, weil da halt oft die Darts-Experten, oder das sind keine Darts-Experten per se, das sind halt Sport-Experten, Online-Journalisten. Online-Journalismus ist natürlich da sehr viel, damals auch noch speziell bei Sport 1, war halt eben sehr viel dieses Clickbait, auch in anderen Sportarten. Und früher war das wirklich ein Thema und schon damals wurden ja dann Gespräche geführt und dann wurde es tatsächlich auch wirklich besser. Und alles, was du jetzt gerade aufgezählt hast, bin ich wirklich 100% bei dir. Das muss man als Person des öffentlichen Lebens, als Sportprominenter wirklich einfach aushalten. Das ist ja immer diese Diskussion, die werden ja, also so im Fußball, die kriegen ja auch Millionen, da müssen sie das und das aushalten. So einfach ist es nicht, aber natürlich, du hast hohe Preisgelder, hohe Antrittsgelder für Auftritte, Sponsorengelder. Wenn du eine Person des öffentlichen Lebens bist und auch dann mal verlierst, dann musst du auch eine negative oder eine Niederlageberichterstattung ertragen. Und ich finde, es ist wirklich besser geworden. Das heißt, vor 3 Jahren hätte ich es eher verstanden als heute.
Ja, ich kann da doch, kann ich so schon zu einem gewissen Teil unterstützen. Einzige, was man vielleicht noch irgendwie für immer Martin Schindler oder generell für Spieler sagen kann, ist, dass wir natürlich nicht in deren Haut stecken. Und vielleicht ist das für die einfach schwieriger, weil dass sie damit tagtäglich irgendwie konfrontiert sind und sich wahrscheinlich auch ganz viele Kommentare durchlesen und sich das anhören müssen, dass wir da einfach sagen können, da stecken wir einfach nicht drin, weil wir wissen nicht, wie es ist, nach einer Niederlage irgendwie auf der größten Bühne, Dartsbühne, dann den Shitstorm, sage ich mal, abzubekommen. Deswegen, da kann man vielleicht noch irgendwie in die Richtung von Martin Schindler auf jeden Fall gehen und auch Max Hopp, Gabriel Clemens. Es ist ja nicht nur Martin Schindler, es sind ja alle Deutschen, hat er ja auch nochmal gesagt. Aber ein bisschen muss man schon leider über sich ergehen lassen. Wobei ich da auch nochmal sagen muss, ich persönlich würde auch niemals schreiben, böse Klatsche oder so. Das würde ich jetzt, würde man bei mir auch nicht lesen, solche Ausdrucksweise. Das ist, würde ich so auch nicht verwenden tatsächlich.
Ich arbeite ja während der WM, mache ich für NTV Texte und so, und da bewegen wir uns, sage ich jetzt mal, weit weg von der FAZ, aber auch weit weg von Boulevard, irgendwie dazwischen. Und ich habe zumindest ein Verständnis für einen redaktionellen Spielraum. Und ich glaube, innerhalb dieses Spielraums ist das noch okay. Dafür werde ich als Reporter auch immer kämpfen, dass das auch irgendwie durchgehen muss. Ich kann aber auch verstehen, dass das dann mal sauer aufstößt. Ich habe mittlerweile das Gefühl, ironischerweise, ein Max Hopp ist derjenige, der am besten damit klarkommt mittlerweile. Vor 2-3 Jahren war das noch einer, der hat sich jeden Text durchgelesen hat das sehr nah an sich rangelassen. Das hat er, glaube ich, schon oft auch so erzählt. Und mittlerweile ist das für mich, was das anbetrifft, was Medien anbetrifft, der mit Abstand professionellste. Und da haben wir unfassbar viel Nachholbedarf, ist mein Eindruck im deutschen Dartsport. Und auch diese Vermischung zwischen Medien und sozialen Medien ist, glaube ich, Wurzel allen Übels in dieser ganzen Schindlerkiste. Das hat auch Lutz Böckener, empfehle ich sehr, im Shortleg-Podcast vorgestern oder so gesagt, dass er da mit Martin auch drüber gesprochen habe. Und da dann irgendwie rauskam, ja, Martin meint hier so, ja, dann diese ganzen Kommentare. Und ja, ganz ehrlich, muss man sich nicht gefallen lassen und das ist totale Scheiße. Und ich verstehe dann aber auch jeden, der sagt, so wie du, Max, wir sind nicht in dieser Situation. Ja, 100% nicht. Ne? Und trotzdem dann auch Matt Porter zu dem Thema soziale Medien und so, im Zuge dieser Bunting-Nummer ist es ja aufgekommen. Er meinte halt, also er würde jedem empfehlen, als Prominenter, als Profisportler da, mach bloß dein Social Media nicht alleine. Ich glaube, da kannst du ein Ausrufezeichen hintersetzen.
Aber sowas von, also man kann ja sogar schon fast sagen, die Kommentare, die Schindler abbekommt, sind ja sogar fast noch harmlos. Also die Spieler kriegen alle Todesdrohungen, reihenweise. Ja. Die werden, also denen alles, denen wird, dass sie abgestochen werden, jegliche Fantasien kriegen die, weil die verloren haben, weil die ein Spiel verloren haben. Ganz, ganz schlimm, also da kann ich auch nur unterstützen. Ich, ganz ehrlich, wenn ich professioneller Spieler wäre, auch wenn es natürlich schade ist, weil es auch viele nette Nachrichten gibt, ich würde da keine Sekunde drauf gucken. Ich würd Angst haben, in die Kommentarsektion zu schauen, was sich darum treibt. Heilige Scheiße.
Ja, ich glaube, es ist wirklich genau das, was Kevin gesagt hat. Social Media nicht mit Media zu verwechseln, aber es vermischt sich natürlich in den Kommentarspalten dieser Artikel. Aber am Ende des Tages kann Kevin Schulte und auch Katharina Kleinfeld und auch Robert Marjanovic nichts dafür, wenn der Spieler verliert, es einen Artikel darüber gibt und die Leute sich dann da in den Kommentaren über den Spieler auskotzen. Also das ist so ein bisschen ja zu einfach halt gedacht. Und ich denke, mit einem Auftritt in einem Interview kann man die Dinge ja vielleicht auch in ein Licht rücken oder erklären, warum man vielleicht einen schlechten Tag hatte oder so. Also dieses nicht zum Interview gehen halte ich halt allgemein nicht für eine gute Lösung. Und auch Thema, dass der Dartsport sich weiterentwickelt und wächst, mit den Einschaltquoten, die man aktuell hat. Das ist auch irgendwie komisch, dass sich die deutsche Nummer 1 nicht beim größten Broadcaster der WM zeigt. Das ist, also da verlieren alle am Ende des Tages.
Das ist halt super schade, ne? Weil es in der Außenwirkung, denn das ist natürlich nicht das Ziel von Martin Schindler, aber die Zuschauer denken sich, oh, der kommt nicht zu Sport 1, mag der jetzt Robert Marjanovic nicht? Was hat der mit Basti Schwele? Hat er irgendwie keinen Bock, Katharina Kleinfeld ein Interview zu geben? Das ist auch immer schade. Dafür kann er natürlich auch überhaupt nichts, aber das ist natürlich dann auch leider die Außenwirkung so ein bisschen.
Also wir waren jetzt auch in ein paar Punkten unterschiedlicher Meinung. Das macht's ja auch irgendwie aus. Ich bin mir sicher, dass wir uns in einem Punkt, und damit würde ich es abschließen, aber komplett auf einer Linie befinden. Martin in dieser Story sagt am Ende, ja, vielleicht macht er auch mal irgendwie so ein Live-Talk nochmal dazu. Ich dachte mir, ey, mach es bitte nicht. Bitte, bitte nicht. Also das zeigt mir mal wieder auch da, das ist wie bei Bunting im Prinzip. Als Reaktion auf diese ganze Scheiße will er jetzt seinen Sohn noch mehr in Social Media ziehen. Und Martin Schindler will jetzt hier, denkt darüber nach, noch irgendwie einen Live-Talk zu machen. Nein, bloß nicht. Bloß nicht. Da fehlt es einfach an auch vielleicht der Bereitschaft, dann irgendwie da mal den ein oder anderen Ratschlag anzunehmen, an Professionalität im Umfeld. Ja, guck dir an, alleine, das hat Lutz Wöckner auch angesprochen. Und ich war in diesem Gespräch mit Michael van Gerven am Rande der Premier League in Berlin auch dabei, wo wir eine Stunde mit ihm gesprochen haben über seinen gesamten Weg und so. Der ist dann rausgekommen. 7 Leute arbeiten für den. 7 Leute. Der eine mehr, der andere weniger. Ob das jetzt Steuerberater sind, Social Media und alles Mögliche. Ne? 7 Leute. Davon sind wir im deutschen Darts meilenweit entfernt.
Ja, tatsächlich.
Aber es ist natürlich auch immer eine Budgetfrage. Ne? Also Van Gerven hat auch das nötige Kleingeld, sage ich mal, um jetzt.
Ich rede jetzt nicht von 7 Leuten, aber mittlerweile schauen wir uns mal an. Martin Schindler auf 2 Jahre, wo steht er jetzt? 450.000 Pfund auf 2 Jahre?
Ja.
Und das ist nur das Geld, was wirklich Ranking-Money ist. Und klar, das ist vor Steuern und alles. Aber ich glaube, mittlerweile sind wir halt, eigentlich ist man weiter und das ganze Umfeld hat noch nicht diese Schritte gemacht.
Ja, es gibt noch sehr viele Bereiche, der Sport wächst von Jahr zu Jahr, mehr Leute schauen, aber es gibt auch noch sehr viele Bereiche und deshalb bleibt es ja auch spannend. Es fängt an beim Thema Darts-Trainer, Mentalcoaches, Social-Media-Berater, Manager, da ist noch einiges an Potenzial und ich denke, jetzt, wenn das Preisgeld steigt, irgendwann merken die Leute dann auch, okay, es geht um viel mehr Geld. Vielleicht investiere ich auch vorab sozusagen in gewisse Personen, damit ich den Rücken frei habe, damit ich stärker mental werde, mein Spiel verbessere. Ich glaube, das ist eine Entwicklung, die wir die nächsten 5 bis 10 bis 20 Jahre auf jeden Fall noch erleben, dass auch Dartspieler dann auch ein Team hinter sich haben.
Da bin ich mir auch sicher, also gar keine Frage. Mal sehen, wie sehr sie es dann wollen. Aber ich glaube, da wird auf jeden Fall was kommen. Ich würde auf jeden Fall anbieten, ich würde Social Media für Martin Schindler machen.
Hätten wir das auch geklärt. Sehr, sehr schön. Ich würde sagen, vielen, vielen Dank euch allen. Allen Hörern übrigens auch noch ein gesundes und frohes neues Jahr gewünscht. So nach einer Stunde 24 im Podcast kann man das auch mal machen.
Ja.
Hätte ich am Anfang machen sollen. Schande über mein Haupt. Aber ja, man slidet hier irgendwie so durch die Tage und vergisst manchmal, dass wir jetzt auch heimlich still und leise im neuen Jahr sind.
Passiert. Frohes Neues, ne?
Genau. Frohes Neues an alle. Ja.
Also danke euch beiden und gerne bis bald. Max, wann kommt die nächste Folge von euch raus? Top, Stop, Stops. Wie ist da die Ausgangslage jetzt?
Wir nehmen nach dem Finale dann direkt eine auf, irgendwie nochmal Quick Reaction so mäßig und dann, also das wird dann Sonntagmorgen online kommen und dann haben wir montags unseren normalen Tag, also Back-to-Back-Folgen, diesen Sonntag, nächste Woche Montag, das ist der Plan erstmal.
Hört sich gut an. Dann würde ich sagen, auch da geht die Empfehlung raus, wie immer, und dann sei euch gesagt, viel Spaß beim Halbfinalabend mit hoffentlich spannenderen Halbfinals als in den vergangenen Jahren. Macht's gut. Ciao.
Tschüssi.
Ciao.